Ihr Lieben, wir lesen den dritten, letzten großen Teil des Buches Franchezzo, Ein Wanderer im Lande der Geister. Und dieser dritte Teil ist gekennzeichnet durch die Überschrift Durch die goldenen Pforten. Bei der Rückkehr in das Land der Dämmerung wurde uns von der Brüderschaft ein königlicher Empfang zuteil. Und ein Fest wurde uns zu Ehren veranstaltet. In unseren kleinen Zimmern fand jeder ein neues Gewand für sich bereitgelegt. Es war von hellgrauer, fast weißer Farbe, während Saum, Gürtel und das Abzeichen unseres Ordens, ein Anker und ein Stern auf dem linken Arm, in tiefem Goldgelb gehalten waren. Ich schätzte dieses neue Gewand hoch, denn im Jenseits versinnbildlicht das Kleid die Entwicklungsstufe eines Geistes und gilt als Ausweis für dessen Errungenschaft. Noch teurer als dieses neue Gewand war mir jedoch ein Kranz von reinen weißen Geisterrosen, die um das magische Bild meiner Geliebten gewachsen waren und es einfassten. Ein Rahmen, der niemals welkte und dessen Wohlgeruch zu mir herüberduftete, als ich mich auf mein schneeweißes Ruhebett niederlegte. Ein Freund, der mich zum Feste rief, weckte mich aus meiner Träumerei. Als ich den großen Saal betrat, fand ich darin meinen Vater und einige Freunde, die ich von meinen Wanderungen her kannte. Wir begrüßten einander mit großer Herzlichkeit, und nachdem wir ein ähnliches Mahl zu uns genommen hatten wie bei meinem ersten Eintritt in diese Sphäre, versammelten wir uns alle am unteren Ende des Saales vor einem Vorhang in Graugold, der die Wand vollständig bedeckte. Wie von einem vorüberziehenden Windhauch getragen, traf nun eine sanfte Melodie unser Ohr. Diese wurde voller und deutlicher, bis wir in feierlich ernstem Takt einen Marsch vernahmen, erhaben und voll Pathos. Dann glitt der Vorhang zur Seite und ein riesiger Spiegel von schwarzpoliertem Marmor wurde sichtbar. Die Musik ging in einen anderen Takt über, zwar immer noch erhaben und feierlich, doch mit Disharmonien untermischt. Sie wurde unsicher und ungleichmäßig im Takt und in schleppendem Tempo erklang jetzt ihre Weise. Der Raum um uns her verdunkelte sich, bis wir kaum die Gesichter der anderen erkennen konnten. Langsam schwand das Licht und schließlich war die schwarzpolierte Fläche des riesigen Spiegels alles, was wir zu sehen vermochten. In ihm nahm ich die Gestalten zweier Mitglieder unserer Expedition wahr. Sie bewegten sich, sprachen miteinander und die Szenerie um sie herum trat deutlich hervor. Diese stellte eine Gegend in der Hölle dar, die wir verlassen hatten. Die gespensterhafte Musik rührte meine Seele zutiefst und über dem Anblick des Dramas, das sich vor meinen Augen entrollte, vergaß ich alles. Es war mir, als ob ich noch einmal in den dunklen Tiefen der Hölle wanderte. Bild um Bild erschien, bis man uns die verschiedenen Erfahrungen eines jeden unserer Truppe, vom geringsten Mitglied an bis zu unserem Führer selbst, vor Augen geführt hatte. Die letzte Szene zeigte die ganze versammelte Schar auf dem Berge, wie sie der Abschiedsrede unseres Führers lauschte. Gleich dem Chor in einer griechischen Tragödie schien die Musik alles zu begleiten und auszumalen. Jeder Stimmung und Handlung des Dramas gab sie entsprechenden Ausdruck. Traurig und sorgenschwer, voller Ruhe und Triumph, dann wieder klagend, stöhnend, kreischend oder in ein leises, wiegendes Lied übergehend, als ob eine arme, gerettete Seele endlich Ruhe gefunden hätte. Dann schwoll sie wieder zu wilden Akkorden von Geheul, grimmigem Schlachtgeschrei, rauen Flüchen und Verwünschungen an. Jetzt in die tosenden Wogen einer rauschenden Weise ausbrechend, dann unter gebrochenen, disharmonischen Tönen dahinschmelzend. Als endlich die Schlussszene vorgeführt wurde, klang sie in einer Klagearie von höchster Lieblichkeit aus und erstarb allmählich. Nachdem die Musik verstummt war, schwand die Dunkelheit und der Vorhang schloss sich wieder über dem schwarzen Spiegel. Wir alle wandten uns mit einem Seufzer der Erleichterung dankerfüllt ab, um einander zu beglückwünschen, dass unsere Wanderungen in jenem dunklen Lande überstanden waren. Ich fragte meinen Vater, auf welche Weise diese Wirkung hervorgerufen worden sei, ob es eine Illusion oder sonst etwas gewesen wäre. Mein Sohn, antwortete er, was du gesehen hast, ist eine Nutzanwendung höher wissenschaftlicher Erkenntnis. Dieser Spiegel hat die Eigenschaft, dass er Bilder aufnimmt und reflektiert, die von einer Reihe von dünnen Metallplatten oder richtiger den geistigen Teilen von Platten irdischen Metalls auf ihn geworfen werden. Die Metallplatten selbst werden so hochempfindlich gemacht, dass sie imstande sind, jene Bilder aufzunehmen und festzuhalten. Der Vorgang hierbei ist ähnlich dem, als wenn ein Fotograf, ein Phonograf, den du aus deinem Erdenleben kennst, die Schallwellen auffängt und bewahrt. Während eurer Wanderung in jenen dunklen Sphären wurdet ihr in magnetische Verbindung mit diesem Apparat gebracht. Die Erlebnisse eines jeden von euch wurden dadurch auf eine dieser sensitiven Platten übertragen. Die Gemütsbewegungen der einzelnen Expeditionsteilnehmer machten die entsprechenden verwandten Töne in den Sphären der Musik vibrieren. Du gehörst zu den Sphären, in denen Kunst, Musik, Literatur sich bewegen. Deshalb bist du fähig, die Schwingungen dieser Ebenen zu sehen und zu fühlen und zu verstehen. In der geistigen Welt spiegeln sich alle Gemütsbewegungen, Reden oder Ereignisse in sichtbaren Formen wider. Sie werden für diejenigen, welche sich mit diesen Formen und Schwingungen in Harmonie befinden, zu Bildern, zu Melodien oder gesprochenen Erzählungen. Die geistige Welt ist durch die Gedanken und Handlungen der Seele geschaffen. Deshalb bringt jede Tat und jeder Gedanke ein geistig-materielles Gegenstück hervor. In dieser Sphäre wirst du manchem begegnen, was bis jetzt dem Menschen auf Erden nicht bekannt ist. Viele merkwürdige Erfindungen wirst du kennenlernen, die mit der Zeit der Erde übermittelt und dort in irdische Form gekleidet werden. Doch siehe, du sollst jetzt den Palmenzweig in Empfang nehmen, den jeder von euch als Siegespreis erhält. In diesem Augenblicke öffneten sich die breiten Türen des Saales und unser Großmeister trat ein. Er war von demselben Zuge hübscher Jünglinge gefolgt wie früher, nur dass dieses Mal jeder einen Palmenzweig statt des Lorbeerzweiges trug. Nachdem der Großmeister unter seinem Baldachin Platz genommen hatte, wurde jeder aufgefordert, vor ihm zu erscheinen, um seinen Zweig in Empfang zu nehmen. Als dies geschehen, sangen wir alle eine frohe Siegeshymne, wobei unsere jauchzenden Stimmen die Luft in triumphierender Harmonie erzittern ließen. Ich pflegte nun eine längere Zeit der Ruhe in jenem halbwachen, halbschlafähnlichen Zustande, wo der Geist zu ermüdet ist, um zu denken, und doch das volle Bewusstsein von dem hat, was um ihn vorgeht. Aus diesem Zustande, welcher einige Wochen andauerte, erwachte ich, als ich mich von den Nachwirkungen in den dunklen Sphären vollständig erholt hatte. Mein erster Gedanke war, meine Geliebte zu besuchen und festzustellen, ob sie sich meiner Erscheinung bewusst werde. Ich will jedoch bei der Schilderung dieses Wiedersehens nicht verweilen. Ich habe ja nur zu zeigen, dass der Tod nicht notwendigerweise unsere Zuneigung für die, welche wir verlassen haben, endet. Ich fand, dass es mir jetzt viel besser gelang, mit meiner Geliebten durch deren eigene mediale Kräfte zu verkehren und wir daher keiner dritten Person mehr bedurften, um zwischen uns zu vermitteln. So fühlte ich mich denn im Bewusstsein, dass ihre treue Liebe mich begleitete und sie von meinem Fortleben überzeugt war, in meinem Wirken stets erhoben und beglückt. Mein Arbeitsfeld war zu jener Zeit wieder einmal der Erdenplan. Ich hatte in jenen Städten zu tun, deren geistige Gegenstücke ich in der Hölle gesehen hatte. Meine Aufgabe bestand darin, die Gemüter der Sterblichen und Geister, welche daselbst wohnten, mit dem Gefühl dessen zu beeindrucken, was ich unten in jener dunklen Sphäre erlebt hatte. Ich wusste, dass ich das Gefühl der Furcht vor der künftigen Vergeltung begangener Missetaten bei ihnen nur ein klein wenig aufrütteln könne. Aber auch das konnte dazu dienen, den einen oder anderen Menschen vor einer allzu großen Befriedigung der Sinne abzuschrecken. Überdies fand ich unter den erdgebundenen Geistern dieser Städte viele, denen ich mit der Erfahrung und Kraft Beistand leisten konnte, die ich mir auf meiner Reise erworben hatte. Es ist stets viel Beschäftigung für jene vorhanden, die auf dem Erdenplan tätig sind. Denn so zahlreich auch die Arbeiter da selbst sein mögen, so sehr bedarf man ihrer immer, da doch jede Minute Menschen aus dem Erdenleben scheiden, die hier aller Hilfe bedürfen. Nach einigen Monaten begann ich wieder, das ruhelose Verlangen nach weiterem Fortschritt zu verspüren. Ich sehnte mich danach, mehr als seither zu erreichen, um jener Sphäre näher zu kommen, in die meine Geliebte nach ihrem Tode übergehen wird. Zu solcher Zeit pflegte ich von der beständigen Angst gepeinigt zu werden, dass mein Liebling die Erde verlassen könnte, bevor ich mich zu ihrer geistigen Stufe aufgeschwungen, so dass ich dann wieder von ihr getrennt wäre. Dies war es, das mich stets zu neuen Siegen über mich selbst trieb und mich sogar mit meinem jetzigen Fortschritt unzufrieden machte. Ich wusste, dass ich hart an meiner Selbstveredelung gearbeitet hatte und wunderbar rasch vorwärts gekommen war. Trotz alledem aber quälten mich noch Gefühle der Eifersucht und des Argwohns, die eine Folge meiner Veranlagung und irdischen Erfahrungen waren. Es gab Zeiten, wo ich sogar an der Beständigkeit meiner Geliebten zu zweifeln begann. Trotz der vielen Beweise ihrer Liebe fürchtete ich, während meiner Abwesenheit könnte irgendein Mann mir ihre Liebe abgewinnen. Durch diesen unwürdigen Wunsch, sie beständig zu überwachen, lief ich Gefahr, neuerlich erdgebunden zu werden. Glaubt nicht, ein Geist habe im Moment der Auflösung all sein Denken und Wünschen geändert. Wie wenig kennt ihr die Bedingungen des anderen Lebens jenseits des Grabes? Wie erschreckend langsam ändern wir die Gedankenrichtung, die wir in unserem Erdendasein gepflegt haben. Wie lange haftet sie uns im geistigen Zustand, im jenseitigen Zustand noch an? Ich war damals bezüglich meines Charakters fast noch ganz das, was ich auf Erden gewesen. Nur allmählich lernte ich einzusehen, worin mein Denken falsch und voller Vorurteile war. Eine Aufgabe, deren Lösung sich durch viel höhere Sphären hindurchzieht, als ich damals erreicht hatte. Selbst im Zustande der Angst und des Zweifels empfand ich wegen dieser Regungen Scham und Reue und wusste auch, wie unbegründet sie waren. Dennoch konnte ich mich davon nicht freimachen. Die Erfahrungen meines irdischen Daseins hatten mich Argwohn und Misstrauen gelehrt. Und die Geister meines Erdenlebens wurde ich so leicht nicht los. Während ich unter dieser Selbstquälerei litt, kam Arenziman und sagte mir, wie ich mich von diesen Schatten der Vergangenheit befreien könne. Nicht weit von hier befindet sich das Land der Reue. Würdest du es besuchen, so könnte die Reise sehr von Nutzen sein. Denn wenn seine Berge und Täler einmal durchschritten und seine Schwierigkeiten überwunden sind, wird dir die wahre Natur deines Erdenlebens und seiner Fehler klar vor Augen treten, was sich für deine Seele als ein großes Mittel zum Fortschritt erweisen dürfte. Eine solche Reise wird aber voller Bitterkeit und Kummer sein, denn du würdest dort die Handlungen deiner Vergangenheit in ihrer ganzen Nacktheit enthüllt sehen. Handlungen, für die du bereits zum Teil Sühne geleistet hast, sie aber noch nicht so beurteilst, wie es höhergeistige Intelligenzen tun. Nur wenige, welche vom Erdenleben herüberkommen, kennen die wahren Gründe, die sie zu ihren Handlungen getrieben haben. Bei vielen dauert es Jahre, bei einigen Jahrhunderte, bis sie zu dieser Erkenntnis kommen. Denn sie entschuldigen und rechtfertigen ihre Übeltaten vor ihrem Gewissen. Ein Land wie das, von dem ich spreche, ist für ihre Erleuchtung sehr wertvoll. Die Reise muss jedoch freiwillig unternommen werden und wird dann den Weg des Fortschritts um Jahre kürzen. In jenem Lande sind die Lebensschicksale der Menschen in Bildern aufbewahrt, die sich in der wunderbaren jenseitigen Atmosphäre spiegeln und die Gründe für alle Fehlschläge verdeutlichen. Sie zeigen die feineren Ursachen an, die in unseren Herzen am Werke waren und das Leben eines jeden gestalten. Es würde eine kühne und strenge Selbstprüfung sein, durch welche du da gehen müsstest, eine bittere Erfahrung für deine eigene Natur. Aber sie ist doch eine heilkräftige Medizin, die deine Seele von den Krankheiten des Erdenlebens befreien würde, die ihr noch anhaften. Zeige mir, antwortete ich, wo das Land ist, und ich werde hingehen. Arenziman nahm mich auf den Gipfel eines jener düsteren Berge, die ich vom Zimmerfenster aus sehen konnte. Indem er mich an eine Stelle führte, von wo wir eine weite, durch andere Bergkette begrenzte Ebene übersehen konnten, sagte er, auf der anderen Seite jener entfernten Berge liegt das merkwürdige Land, von dem ich spreche. Ein Land, das die meisten Geister durchwandern müssen, deren Leben Veranlassung zu Sorge und Reue gab. Solche, deren Fehler nur gering waren und in alltäglichen Schwächen bestanden, wie sie allen Menschen gemeinsam sind, die kommen nicht dahin. Es gibt für sie andere Mittel, durch die sie über die Quelle ihrer Irrtümer aufgeklärt werden können. Dieses Land ist ganz besonders nützlich für Leute mit großen Fähigkeiten und starkem Willen, die leicht begreifen, freimütig bekennen, worin sie Unrecht getan haben und dadurch vorwärts schreiten. Gleich einem kräftigen Reizmittel würde diese Sphäre viel zu stark auf schwache, irrende Geister wirken. Durch eine rasche und lebhafte Erkenntnis aller ihrer Sünden würden sie sich nur bedrückt und entmutigt fühlen. Solche Geister müssen Schritt für Schritt immer nur ein wenig auf einmal weitergeführt werden. Du aber, der du starken Herzens und voll Mutes bist, wirst nur umso rascher steigen, je eher du die Natur der Fesseln erkennst, die deine Seele gebunden haben. Wird diese Reise lange Zeit in Anspruch nehmen? Nein, sie wird nur von kurzer Dauer sein, 2 oder 3 Wochen nach Erdenzeit. Denn, wie ich sehe, ist der Schatten, den deine beabsichtigte Abreise vorauswirft, von dem Bilde deines zurückkehrenden Geistes dicht gefolgt, Damit wird angedeutet, dass beide Ereignisse durch keinen großen Zeitraum voneinander getrennt sind. In der geistigen Welt, wo man die Zeit nicht nach Tagen oder Stunden zählt, beurteilen wir die Dauer, wie lange ein Ereignis bis zu seinem Eintreffen braucht, nach der größeren oder geringeren Entfernung, in der es unserem geistigen Schauen erscheint. Aus dem Umstand, ob der Schatten, den ein kommendes Ereignis vorauswirft, die Erde berührt oder noch von ihr entfernt ist, versuchen wir zu schließen, welches die Zeit nach irdischen Merkmalen sein dürfte. Selbst die Weisesten von uns sind jedoch nicht immer imstande, dies mit völliger Genauigkeit zu tun. Ebenso wenig ist es jenen, die mit Freunden auf Erden verkehren, möglich, das genaue Datum zukünftiger Ereignisse zu bestimmen, da viele Umstände den Zeitpunkt verschieben können. Ein Ereignis kann sich oft sehr nahe zeigen, aber statt auf den Sterblichen mit derselben Geschwindigkeit weiterhin zuzueilen, mag es verzögert oder manchmal sogar durch eine stärkere Kraft als die, die es in Bewegung gesetzt hatte, ganz abgewendet werden. Ich dankte meinem Führer für seinen Rat und wir trennten uns. Es war mir sehr daran gelegen, rasch vorwärts zu kommen, so dass ich schon kurze Zeit nach dieser Unterredung meine Reise antrat. Sie verlief nicht so rasch, als es bei meinen früheren Wanderungen im Geisterlande der Fall war. Denn jetzt hatte ich die volle Last meiner begangenen Sünden auf mich genommen und sie drückte mich fast zu Boden, indem sie mich zu langsamen und mühseligen Bewegungen zwang. Einem Pilger ähnlich trug ich ein grobes, graues Gewand. Meine Füße waren nackt und mein Haupt unbedeckt. In der jenseitigen Welt bilden sich Kleidung und Umgebung je nach dem Gemütszustande der Seele. Und mir war damals zumute, als ob ich Sackleinwand trüge und Staub und Asche auf mein Haupt gestreut hätte. Als ich endlich jene düsteren, weit abgelegenen Berge hinter mir hatte, befand sich vor mir eine weite Ebene, eine große Wüste, auf welcher der unfruchtbare Sand meines irdischen Lebens ausgestreut lag. Kein Baum, kein Strauch, kein grünes Blatt war vorhanden, kein erfrischendes Wasser sprudelte vor mir, um neue Hoffnungen auf Glück zu wecken. Da gab es keinen Schatten, wo die müden Glieder hätten Ruhe finden können. Das Leben derer, welche diese Ebene auf der Suche nach Ruhe durchquerten, war reiner und selbstloser Gefühle bar und entbehrte jener Selbstverleugnung, die allein imstande ist, die Wüste in ein blühendes Rosenfeld zu verwandeln und an ihren Wegen erquickende Wasser hervorspringen zu lassen. Ich stieg in die traurige Einöde hinab und folgte einem schmalen Pfade, der zu den Bergen auf der anderen Seite zu führen schien. Die Bürde wurde mir fast zu schwer und ich hatte Lust, sie niederzulegen. Aber vergebens. Ich konnte mich ihrer keinen Augenblick entledigen. Auf dem heißen Sande lief ich meine Füße wund und jeder Schritt wurde mir zur Qual. Während ich so langsam vorwärts schritt, erschienen mir die Genossen und Begebenheiten früherer Tage in Bildern, nach Art von Luftspiegelungen, wie sie von irdischen Wüstenreisenden beobachtet werden. Wie bei einer schnellen Fahrt eine Landschaft in der anderen verschwindet, so ging hier eines in das andere über und gab stets neuen Szenen Raum. Zwischen den Bildern bewegten sich die Freunde und Fremden, die ich gekannt hatte. Längst vergessene, lieblose Gedanken und Worte, die ich zu ihnen gesprochen hatte, zogen anklagend an mir vorüber. Die Tränen, welche ich andere zu vergießen veranlasst, die grausamen Worte, mit denen ich meine Umgebung verletzt hatte, traten mir bildhaft entgegen. Tausend unwürdige Gedanken, selbstsüchtige Handlungen meiner Vergangenheit tauchten noch einmal vor mir auf, Bild um Bild, bis ich schließlich nach dieser langen Reihe überwältigt von meiner Schuld zusammenbrach. Indem ich meinen Stolz in alle Winde jagte, beugte ich mich in den Staub und weinte bittere Tränen der Scham und des Kummers. Und während meine Tränen auf den trockenen Sand niederfielen, sprossen um mich herum kleine Blumen wie weiße Sterne auf, und jede kleine zarte Blüte barg in ihrem Innern einen Tautropfen. So wurde jene Stelle, wo ich in ehrlicher Zerknirschung niedergesunken war, zu einer kleinen Oase der Schönheit in jener traurigen Wüste. Ich pflückte zur Erinnerung an diesen Ort einige der kleinen Blumen und barg sie an meiner Brust, worauf ich mich erhob und weiterging. Zu meiner Überraschung waren jetzt die Bilder nicht mehr sichtbar. Stattdessen bemerkte ich vor mir eine Frau, die ein kleines Kind trug. Dieses schien zu schwer für ihre Kraft und jammerte vor Müdigkeit und Furcht. Auf die beiden zueilend, bot ich ihr an, das arme Kleine zu tragen, denn ich war beim Anblick seines ängstlichen Gesichtes und müden Köpfchens tief gerührt. Die Frau starrte mich einen Augenblick an und legte dann das Kleine in meine Arme. Als ich das arme Geschöpf mit einem Teil meines Gewandes bedeckte, schlummerte es ruhig ein. Die Frau erzählte mir, dass es ihr Kind sei, aber sie habe in ihrem irdischen Leben nicht viel Liebe für dasselbe übrig gehabt. Eigentlich, sagte sie, wollte ich überhaupt kein Kind. Als dieses Kleine kam, langweilte es mich und ich vernachlässigte es. Als es dann größer wurde und, wie ich glaubte, ungezogen und mürrisch war, schlug ich es, schloss es in ein dunkles Zimmer ein und verfuhr auch sonst hart und lieblos mit ihm. Schließlich starb es im Alter von 5 Jahren. Ich selbst erlag kurz nachher einer Krankheit. Seit meinem Eintritt in die jenseitige Welt verfolgt mich nun das Kind. Man hat mir schließlich geraten, diese Reise zu machen und das Kind mit mir zu nehmen, da ich mich von seiner Gesellschaft nicht zu befreien mag. Und, so fragte ich, fühlst du auch jetzt keine Liebe für das arme kleine Ding? Nein, ich könnte nicht behaupten, dass ich es lieb gewonnen habe. Offenbar bin ich eine jener Frauen, welche überhaupt nicht Mutter werden sollten. Jedenfalls mangelt mir bis heute jedes mütterliche Gefühl. Ich liebe das Kind nicht, aber es tut mir jetzt leid, dass ich nicht freundlicher zu ihm war. Auch sehe ich ein, dass das vermeintliche Pflichtgefühl, das Kind auf eine so strenge, lieblose Weise zu erziehen, nur eine Beschönigung meiner eigenen Härte war und des Unwillens, den die Sorge um das Kind mir verursachte. Es ist mir klar, dass ich damit Unrecht getan habe, aber ich kann nicht sagen, dass ich viel Liebe für das Kind besitze. »Willst du es auf deiner ganzen Reise bei dir behalten?«, fragte ich. Ich empfand ein solches Mitleid mit dem kleinen, ungeliebten Ding, dass ich es herzlich küsste. Da legte es seine kleinen Arme um meinen Nacken und lächelte mich im Halbschlafe so dankbar an, dass es der Frau hätte zu Herzen gehen müssen. In der Tat wurde auch ihr Antlitz milder, und etwas liebevoller erwiderte sie, »Ich glaube, dass es nur noch eine kurze Strecke Wegs zu tragen habe. Dann wird es in eine Sphäre gebracht werden, wo sich gleich ihm viele Kinder befinden, deren Eltern sich nicht um sie bekümmern und die unter der Obhut von Geistern stehen, die Kinder gerne haben.« »Es freut mich, dies zu hören«, sagte ich. Nachdem wir noch ein wenig weiter zusammengegangen waren, erreichten wir eine kleine Felsengruppe, bei der sich ein Wassertümpel befand. Neben diesem legten wir uns zur Ruhe nieder. Ich schlief sofort ein, und als ich wieder erwachte, waren Frau und Kind verschwunden. Ich erhob mich daher, um meinen Weg wieder aufzunehmen, und gelangte kurz darauf zum Fuße der Berge, welche mein Stolz und Ehrgeiz geschaffen hatten. Hart, steinig und steil war der kaum fußbreite Pfad. Manchmal schien es, als ob die Felsen, welche selbstsüchtigen Stolz ihr Entstehen verdankten, sich als zu steil erwiesen, um sie besteigen zu können. Während ich sie erklomm, erkannte ich meinen Anteil an ihrer Bildung und welche Atome mein Stolz dazu geliefert hatte. »Willst du es auf deiner ganzen Reise bei dir behalten?«, fragte ich. Ich empfand ein solches Mitleid mit dem kleinen, ungeliebten Ding, dass ich es herzlich küsste. Da legte es seine kleinen Arme um meinen Nacken und lächelte mich im Halbschlafe so dankbar an, dass es der Frau hätte zu Herzen gehen müssen. In der Tat wurde auch ihr Antlitz milder, und etwas liebevoller erwiderte sie, »Ich glaube, dass ich es nur noch eine kurze Strecke Wegs zu tragen habe. Dann wird es in eine Sphäre gebracht werden, wo sich gleich ihm viele Kinder befinden, deren Eltern sich nicht um sie bekümmern und die unter der Obhut von Geistern stehen, die Kinder gerne haben.« Ich sagte, es freut mich, dies zu hören. Nachdem wir noch ein wenig weiter zusammen gegangen waren, erreichten wir eine kleine Felsengruppe, bei der sich ein Wassertümpel befand. Neben diesem legten wir uns zur Ruhe nieder. Ich schlief sofort ein, und als ich wieder erwachte, waren Frau und Kind verschwunden. Daher erhob ich mich, um meinen Weg wieder aufzunehmen, und gelangte kurz darauf zum Fuße der Berge, welche mein Stolz und Ehrgeiz geschaffen hatten. Hart, steinig und steil war der kaum fußbreite Pfad. Manchmal schien es, als ob die Felsen, welche selbstsüchtigen Stolz ihr Entstehen verdankten, sich als zu steil erwiesen, um sie besteigen zu können. Während ich sie erklomm, erkannte ich meinen Anteil an ihrer Bildung und welche Atome mein Stolz dazu geliefert hatte. Wenige von uns kennen die Geheimnisse ihres eigenen Herzens. Wir glauben so oft, dass da, wo wirklich nur reine Selbstüberhebung vorliegt, ein edler Ehrgeiz waltet, der uns im Kampfe um Rang und Stellung in der Welt beseelt. Mit Scham erfüllte mich der Rückblick auf meine Vergangenheit. Als sich ein großer Fels um den anderen auftürmte, erkannte ich in diesen die geistigen Symbole der Steine des Anstoßes, die ich meinen schwächeren Brüdern in den Weg gelegt hatte. Mich verlangte danach, mein irdisches Dasein noch einmal durchleben zu dürfen, um bei Gelegenheiten dort zu ermutigen, wo ich einst verdammte, und aufzuhelfen, wo ich einst unterdrückte. Ich war mir selbst gegenüber so hart, dass ich niemals mit einer meiner eigenen Leistungen zufrieden war. So glaubte ich berechtigt zu sein, an alle, die sich mit meiner schönen Kunst befassten, dieselben hohen Anforderungen stellen zu dürfen. Für die alltägliche Mittelmäßigkeit hegte ich keine Sympathie. Solche zu unterstützen hatte ich keine Lust. Es war mir damals unbekannt, dass diese schwachen Kräfte Keimen glichen, die auf Erden zwar niemals zu nennenswerter Bedeutung gelangen, sich aber im großen Hernach zur vollkommenen Blüte entfalten. Als ich meine ersten Erfolge feierte, war ich von ehrgeizigsten Träumen erfüllt. Wenn auch in späteren Jahren Enttäuschungen mich so etwas wie Mitleid für das Ringen der anderen gelehrt hatten, so konnte ich doch keine wahre Sympathie für ihren Kampf ums Dasein fühlen. Jetzt erkannte ich, dass der Mangel an Mitgefühl es war, der diese für meine Anmaßung so typischen Felsen geschaffen hatte. Bei dieser Entdeckung ergriffen mich Kummer und Reue. Ich blickte umher, ob nicht ein Schwächerer in der Nähe sei, bei dem etwaige Hilfe auf seinem Wege nicht zu spät käme. Da sah ich auf dem harten Pfade über mir einen jungen Mann, dessen Kräfte fast erschöpft waren bei dem Versuch, diese Felsen zu erklimmen, die Familienstolz und eine Sucht nach Reichtum gebildet hatten. Er war im Begriffe, den Vorsprung eines Felsens zu ersteigen und schien so ermüdet, dass er jeden Augenblick herabzustürzen drohte. Bald hatte ich die Stelle erreicht, wo er sich befand. Mit Mühe und Not gelang es mir endlich, ihn auf den Gipfel jener Felsen zu ziehen. Ich war umso mehr bereit, ihm Beistand zu leisten, als ich bei dem Gedanken, wie viele schwache Seelen ich in der Vergangenheit unterdrückt hatte, tiefe Reue empfand. Als wir am Gipfel uns zur Ruhe niedergelegt hatten, bemerkte ich, dass ich selbst durch die scharfen Steine zerschunden war, über die wir gestolpert waren. Ich fand aber auch, dass während der Mühen des Anstiegs die Last des selbstsüchtigen Stolzes von mir abgefallen war. Und als ich auf den zurückgelegten Weg hinabschaute, tat ich von Neuem in Sack und Asche Buße und beschloss, auf die Erde zurückzugehen, um zu versuchen, einigen Schwachen aufzuhelfen. Wo ich früher eine furchtsam strebende Seele geknickt hatte, wollte ich jetzt ermutigen. Wo meine scharfe Zunge und mein beißender Spott verwundet hatten, wollte ich zu heilen suchen. Die Erkenntnis dämmerte nun in mir auf, dass niemand seinen weniger begabten Bruder verachten oder dessen Hoffnungen vernichten sollte, weil sie seinem vorgeschritteneren Geiste unbedeutend und gering erscheinen. Lange saß ich auf jenem Berge und dachte über diese Dinge nach, während der junge Mann, den ich unterstützt hatte, ohne mich weiterging. Endlich erhob auch ich mich und nahm meinen Weg einer tiefen Schlucht zu, über die eine baufällige Brücke führte, deren Zugang durch ein hohes Tor versperrt war. Davor warteten viele Geister und versuchten, es auf die verschiedenste Weise zu öffnen. Einige wendeten Gewalt an, andere versuchten, darüber zu klettern. Wieder andere glaubten, einen geheimen Verschluss entdecken zu müssen. Bei meiner Annäherung zogen sich 6 oder 7 Geister, die sich noch am Tore zu schaffen gemacht hatten, zurück, neugierig zu sehen, was ich wohl beginnen würde. Das Tor war so hoch und glatt, dass niemand es erklettern konnte. So stark, dass niemand daran denken durfte, es zu sprengen. Und so fest geschlossen, dass keine Möglichkeit gegeben war, es zu öffnen. Als ich verzweifelt überlegte, was ich jetzt beginnen sollte, sah ich in meiner Nähe ein armes Weib bitterlich über ihr Missgeschick weinen. Sie sei schon längere Zeit da und habe vergebens versucht, das Tor zu öffnen. Ich tat mein Bestes, ihr alle möglichen Hoffnungen zu machen. Da versank die feste Pforte vor unseren Augen und wir schritten hindurch. Ebenso plötzlich, wie sie verschwunden war, tauchte sie dann wieder hinter mir auf. Die Frau war nirgends mehr zu sehen. Dagegen stand an der Brücke ein alter, tiefgebeugter Mann. Während ich das merkwürdige Tor noch anstaunte, sagte eine Stimme zu mir: "Dies ist das Tor der liebreichen Gedanken und Taten. Jene Geister auf der anderen Seite müssen noch warten, bis ihre guten Gedanken und Handlungen für andere schwer genug wiegen, um das Tor niederzudrücken. Dann wird es sich auch für sie öffnen, wie bei dir, der du anderen so tapfer zu helfen suchtest." Ich ging nun auf die Brücke zu, wo der alte Mann hilflos stand und mit einem Stabe nach dem Weg tastete. In der Sorge, er könne vielleicht eine schadhafte Stelle der Brücke übersehen und hindurchfallen, sprang ich rasch vor und bot mich an, ihm weiterzuhelfen. Doch er schüttelte sein Haupt und sagte: "Nein, nein, junger Mann, die Brücke ist zu morsch. Sie wird niemals dein und mein Gewicht zusammentragen. gehe du nur weiter und lasse mich hier mein Bestmögliches tun. Nicht so. Du bist alt und schwach, und wenn ich dich verlasse, so wirst du wahrscheinlich an der schadhaften Stelle abstürzen. Nun, ich bin stark und kräftig. Ich werde schon einen Ausweg finden. Ohne seine Antwort abzuwarten, lud ich ihn auf meinen Rücken, indem ich ihn anwies, sich an meinen Schultern zu halten. So schickte ich mich an, die Brücke zu überschreiten. Teufel, was dieser alte Mann für ein Gewicht hatte. Und die Brücke gar. Sie krachte, ächzte und bog sich unter unserem Gewicht. Ich glaubte, wir müssten beide in den Abgrund hinunterstürzen. Der alte Mann beschwor mich, ihn ja nicht fallen zu lassen. Ich schleppte mich weiter, indem ich mich mit den Händen festhielt und auf allen Vieren kroch, bis wir eine sehr gefährliche Stelle erreichten. Inmitten der Brücke klaffte ein breites Loch, und nur die abgebrochenen Enden von zwei langen Balken waren da, um festen Halt zu bieten. Ich wusste wohl, dass ich mich allein sicher über das Loch schwingen konnte. Aber es war das eine ganz andere Sache mit diesem schweren alten Manne, der sich an mich anklammerte und mich überall behinderte. Der Gedanke, dass ich ihm besser sich selbst überlassen hätte, ging mir durch den Kopf. Dies aber erschien mir der armen Seele gegenüber so grausam, dass ich allen Mut zusammennahm, um wenigstens einen Versuch in der Sache zu wagen. Der Alte stieß einen schweren Seufzer aus, als er merkte, wie die Dinge standen. »Es wäre besser gewesen, du hättest mich zurückgelassen. Ich bin zu hilflos, um hinüberzukommen, und du wirst dich nur um deine eigenen Vorteile bringen. Lass mich hier und geh allein weiter.« Der Ton seiner Stimme war so niedergeschlagen, dass ich ihn nicht hätte verlassen können. Daher entschloss ich mich, einen verzweifelten Versuch für uns beide zu machen. So forderte ich ihn denn auf, sich an mich zu klammern, und hielt mich mit einer Hand an den gebrochenen Balken. Mit einem großen Sprung schwang ich mich mit solcher Wucht über den Abgrund, dass wir hinüber zu fliegen schienen und wohlbehalten auf der anderen Seite ankamen. Als ich mich umwandte, um zu sehen, welcher Gefahr wir entronnen waren, entfuhr mir ein Schrei der Verwunderung, denn es war gar kein Loch in der Brücke mehr vorhanden. Diese war gut erhalten, und an meiner Seite stand kein schwacher alter Mann, sondern Arinzimann, über meine Verwunderung lachend. Er legte seine Hand auf meine Schulter und sprach: »Franchezzo, mein Sohn, das war nur eine kleine Prüfung, ob du selbstlos genug sein würdest, dir die Bürde eines schweren Mannes aufzuladen, wenn deine eigenen Aussichten auf Rettung so gering sind. Ich überlasse dich jetzt deiner letzten Prüfung, damit du dann selbst über die Natur deiner Zweifel zu urteilen vermagst. Lebe wohl und möge dir Erfolg beschieden sein.« Er wandte sich ab und war sogleich verschwunden. Ich aber machte mich auf, um durch ein anderes tiefes Tal zu wandern, das vor mir lag. Das Tal lag zwischen zwei steilen Bergen und hieß Tal der Nebelphantome. Große Säulen von grauem Dunste schwebten in der Luft hin und her und krochen die Bergwände hinan, indem sie sich in geheimnisvolle Gebilde verwandelten und mich bei meiner Wanderung umschwebten. Je tiefer ich in die Schlucht eindrang, desto dichter und deutlicher wurden diese Gestalten und erschienen fast wie lebendige Wesen. Ich wusste, dass es nur die Gedankenschöpfungen meines Erdenlebens waren. Doch in dieser lebensähnlichen, greifbaren Form glichen sie spukhaften Geistern aus meiner Vergangenheit, die sich anklagend gegen mich erhoben. Argwohn, Zweifel und alle die bösen, unheiligen Gedanken, die ich gehegt, schienen um mich her versammelt zu sein. drohend und schrecklich, mich wegen meiner Vergangenheit verhöhnend, mir in die Ohren zischelnd und gleich großen Wogen der Finsternis über meinem Kopfe zusammenschlagend. Je reicher mein Leben einst mit solchen Gedanken war, desto mehr wurde mir jetzt der Weg von ihnen verlegt, bis sie mich schließlich auf allen Seiten einschlossen. Was waren das für verzerrte, hasserfüllte Wesen? Dies also waren meine Gedanken. Dies die geistige Verkörperung meines Verhaltens anderen gegenüber. Als grauenhafte Nebelgeister, dunkel, argwöhnisch und irreführend, traten sie mir nun entgegen und zeigten mir, was ich im innersten Herzen gewesen war. Ich hatte so wenig Glauben an die Güte meiner Nebenmenschen, so geringes Vertrauen zu ihnen gehabt. Da ich so grausam getäuscht wurde, sagte ich damals übereilt, alle Männer und Frauen sind lügnerisch. Ich spottete über die Torheiten um mich her in der Meinung, es sei immer und überall dieselbe Geschichte, alles Bitterkeit und Enttäuschung. So waren diese Gedankenschöpfungen eine um die andere entstanden. Jetzt, wo ich sie zu bekämpfen suchte, schienen sie mich zu überwältigen und zu ersticken, indem sie mich in die großen Dunstfalten ihrer gespenstigen Formen einhüllten. Vergebens versuchte ich, mich von ihnen zu befreien. Sie häuften sich an, schlossen mich ein, genau wie mein Argwohn, genau wie meine Zweifel es einst getan hatten. Entsetzen ergriff mich, und ich focht mit jenen Gebilden, als ob es lebende Wesen gewesen wären, die es auf meine Vernichtung abgesehen hatten. Plötzlich sah ich, wie sich vor mir eine tiefe Erdspalte öffnete, auf die mich die Phantome zutrieben, ein Abgrund, in den ich glaubte, versinken zu müssen, wenn ich mich nicht von diesen Gespenstern befreien konnte. Wie ein Toller rang und stritt ich mit ihnen, und dennoch schlossen sie mich ein und zwangen mich Schritt für Schritt dem düsteren Abgrunde zu. Da rief ich in meiner Seelenangst laut um Hilfe und Beistand, und mit den Armen ausholend ergriff ich das Vorderste der Phantome und schleuderte es mit aller Wucht von mir. Die mächtigste Wolke der Zweifel wankte und zerstob, als ob ein Wind sie zerstreut hätte. Ich selbst aber fiel erschöpft zu Boden, während mir das Bewusstsein schwand. Und ich hatte einen lieblichen Traum, in dem ich glaubte, meine Geliebte sei zu mir gekommen und hätte diese ekelhaften Gedankengebilde zerstreut. Sie sei neben mir niedergekniet und habe meinen Kopf an sich gezogen, um ihn wie eine Mutter ihr Kind an ihrer Brust ruhen zu lassen. Ich fühlte noch, wie ihre Arme mich umfassten und festhielten. Da war der Traum vorbei und ich verfiel in tiefen Schlaf. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, lag ich noch immer in jenem Tale, aber die Nebel waren verflogen und die Zeit meines bitteren Zweifels und Argwohns war vorbei. Ich ruhte auf einer Bank von weichem grünen Rasen am Ausgang der Schlucht. Vor mir breitete sich eine Wiese, die von einem friedlich dahinfließenden, kristallklaren Wasser durchzogen war. Als ich kurze Zeit den Windungen dieses Baches gefolgt war, gelangte ich zu einem prachtvollen Hain. Zwischen den Baumstämmen hindurch erblickte ich einen klaren Teich, auf dessen Oberfläche Seerosen schwammen. In der Mitte des Haines sprudelte eine feenhafte Quelle hervor, deren stäubende Fluten gleich einem Schauer von Diamanten in das durchsichtige Wasser herniederrieselten. Die Bäume bildeten mit ihren Zweigen ein Gewölbe, und zwischen dem Geäste hindurch konnte ich den blauen Himmel sehen. Ich trat näher, um zu rasten und mich an der Quelle zu laben. Da kam eine schöne Nymphe in einem grünen, schleierähnlichen Gewande und einer Krone von Seerosen auf dem Kopfe auf mich zu, um mir behilflich zu sein. Sie war die Hüterin der Quelle. Zu ihren Pflichten gehörte es, alle müden Wanderer gleich mir zu pflegen und zu erfrischen. Auf Erden, sagte sie, lebte ich im Walde. Und auch hier, im Geisterreiche, fand ich ein Heim, umgeben von Waldungen, die ich so sehr liebe. Sie versah mich mit Speise und Trank. Nachdem ich eine Weile gerastet hatte, zeigte sie mir einen breiten Fußweg, der durch das Gehölz zu einem Erholungsheim führte, wo selbst ich für einige Zeit ausruhen könnte. Mit dankerfülltem Herzen nahm ich von diesem lieben Naturgeiste Abschied und befand mich bald vor einem großen Gebäude, ganz bewachsen mit Geißblatt und Efeu. Es hatte viele Fenster und weit geöffnete Türen, als ob es jemand zum Eintritte auffordern wollte. Davor ein großes schmiedeeisernes Gartentor, auf dem Vögel und Blumen lebensvoll dargestellt waren. Während ich vor dem Tore stand, öffnete es sich selbst, wie durch Zauber, und ich ging auf das Gebäude zu. Hier kamen mir verschiedene Geister in weißen Kleidern entgegen, um mich willkommen zu heißen. Sie führten mich in ein hübsches Zimmer, von dessen Fenstern aus man auf einen Grasplatz und feenhaft liebliche Bäume blicken konnte, und baten mich zu ruhen. Beim Erwachen bemerkte ich, dass mein Pilgerkleid verschwunden war und an dessen Stelle mein lichtes, graues Gewand lag. Nur hatte es jetzt einen dreifachen Saum von reinem Weiß. Ich war darüber hoch erfreut und kleidete mich vergnügt an, denn ich fühlte, dass das Weiß ein Zeichen meines Fortschritts war. Weiß bedeutet in der geistigen Welt Reinheit und Glückseligkeit, während Schwarz das Gegenteil bezeichnet. Man führte mich nun in ein freundliches Zimmer, in dem eine Anzahl Geister anwesend waren, die dieselbe Kleidung trugen wie ich. Unter ihnen erkannte ich zu meiner Freude die Frau mit dem Kinde, der ich auf der Ebene der Reue und der Tränen Beistand geleistet hatte. Sie betrachtete das Kind jetzt zärtlicher und begrüßte mich freundlich, indem sie mir meine Hilfe dankte. Das Kleine kletterte mir auf das Knie und ließ sich daselbst häuslich nieder. Ein reichliches Mahl aus Früchten, Kuchen und dem reinen Wein des Geisterlandes wurde uns vorgesetzt. Als wir uns erquickt und Gott unseren Dank für seine Gaben ausgesprochen hatten, wünschte der Bruder, der den Vorsitz führte, uns allen Gottes Segen. Dann sagten wir einander mit dankerfülltem Herzen Lebewohl und brachen auf, um nach Hause zurückzukehren. Meine Bestimmung war es nicht mehr, im Lande der Dämmerung zu bleiben. Mein neues Heim befand sich im Bezirke des Morgenlandes, wohin mich meine Freunde brachten. Es lag jenseits des friedlichen Sees und der Berge, hinter welchen das Licht des dämmernden Tages hervorzutauchen pflegte. Jenes Licht, welches im Lande der Dämmerung niemals heller zu werden schien, dessen Schönheit und Pracht aber im Morgenlande voll zur Geltung kam. Dieses Land lag in entgegengesetzter Richtung von jener Bergkette, hinter welche sich die Ebene der Reue befand. Im Morgenlande fand ich, dass ich ein kleines Häuschen mein eigen nennen durfte, das ich mir selbst verdient hatte. Es war immer ein Lieblingswunsch von mir gewesen, ein eigenes Heim zu haben. Und diese kleine Hütte, so einfach sie schien, war mir daher sehr teuer. Es war in der Tat ein friedvoller Ort, umschlossen von grünenden Hügeln, die sich nach vorn zu öffneten und einen Ausblick auf wellenförmig grüne und goldene Auen gestatteten. In der Umgebung meines neuen Heims waren jedoch keine Bäume, keine Sträucher oder Blumen zu finden, auf denen das Auge mit Wohlgefallen ruhen konnte, denn meine Arbeiten hatten noch keine Blüten getrieben. Doch war eine lieblich rankende Geißblattpflanze da, die sich um die kleine Vorhalle herumschlang und den Wohlgeruch der Blüten in meine Zimmer sandte. Sie war ein Geschenk meiner Geliebten und bedeutete das geistige Wachstum ihrer reinen liebenden Gedanken, mit denen sie mein Heim umgab, damit sie mir stets von ihrer beständigen Liebe und Treue Kunde geben sollten. In meinem Häuschen waren nur zwei kleine Räume vorhanden. Einer diente zum Empfang meiner Freunde und zum Studium, der andere war zum Schlafraum bestimmt, wo ich ruhen konnte, wenn ich von meiner Arbeit auf dem Erdenplane ermüdet zurückkehrte. Darin befand sich auch das von Rosen umrahmte Bild meiner Geliebten, sowie alle meine kleinen Schätze. Der blaue Himmel draußen erstrahlte in reinem Lichte, und der weiche grüne Rasen erschien mir nach meinen langen Wanderungen in der Finsternis so köstlich, dass tiefe Gefühle der Dankbarkeit mich ummannten. Eine liebe Hand und eine zärtliche Stimme weckten mich aus meiner Träumerei. Als ich aufschaute, erblickte ich meinen Vater. Welche Freude, welches Glück empfand ich da, und dies in noch höherem Grade, als er mich bat, mit ihm auf die Erde zu kommen und dieses Heim ihr, meiner Geliebten, in einer Vision zu zeigen. Wenn ich auf dieses, mein erstes Heim im Geisterlande zurückblickte, erfüllt mich der Gedanke, es selbst verdient zu haben, mit Stolz. Mein gegenwärtiges Heim ist viel feiner, meine jetzige Sphäre bei weitem schöner in jeder Beziehung. Aber niemals fühlte ich ein größeres Glück als in jener Stunde, da dieses Heim mir als Eigentum übergeben wurde. Ich will nicht versuchen, alle die Werke zu schildern, die ich zur damaligen Zeit auf dem Erdenplan verrichtete. Folgendes Beispiel, das die Art meines Wirkens erläutert, mag für viele gelten. Die Zeit rückt vorwärts. Für Geister sowohl wie für Sterbliche und bringt stets neuen Wandel, neuen Fortschritt. Während ich daran war, anderen zu helfen, lernte ich allmählich jene Aufgabe, die sich für mich als so furchtbar hart erwiesen hatte, die Aufgabe, unseren Feinden vollständig zu vergeben und ihnen von Herzen Böses mit Gutem zu vergelten. Es hatte mich einen schweren Kampf gekostet, selbst auf den Wunsch zu verzichten, dass jenen, der mich so tief gekränkt hatte, gerechte Strafe treffe. Noch härter war es, dieser Person aus freiem Antriebe jetzt Gutes tun zu wollen. Während ich auf dem Erdenplan arbeitete, ging ich oftmals zu ihm und stand an seiner Seite, ungesehen und unbemerkt. Nur die Erinnerung an mich wurde durch meine Anwesenheit bei ihm wachgerufen. Jedes Mal beobachtete ich, dass die Gedanken meines Feindes ebenso bitter waren wie die meinigen. Von Liebe war zwischen uns nichts zu bemerken. Stets nahm ich bei ihm die Ereignisse unseres beiderseitigen Lebens in wechselnden Bildern wahr. Im helleren Lichte meines geistigen Wissens bemerkte ich hierbei, wo meine Fehler gelegen hatten. Und ebenso deutlich sah ich die meines Feindes. Von solchen Besuchen kehrte ich, von bitterer Reue und Qual übermannt, zu meiner kleinen Hütte zurück. Aber ich war nie fähig, etwas anderes als Erbitterung und Verdruss gegenüber dem zu fühlen, dessen Leben nur durch Ungemach mit dem meinigen verknüpft gewesen zu sein schien. Als ich eines Tages wieder neben diesem Sterblichen stand, wurde ich mir eines neuen Gefühls, einer Regung des Mitleids vergleichbar bewusst. Auch jene Person war in ihrem Gemüte bedrückt. Auch sie empfand Reue im Hinblick auf unsere Vergangenheit. In dem Manne war ein Wunsch wach geworden, der von einer anders gearteten Strömung gegen mich gefolgt war. So bekamen wir allmählich eine günstigere Meinung voneinander. War die Besserung unseres geistigen Verhaltens auch nur unerheblich, so bedeutete sie doch das erste Erweichen und Hinschmelzen der harten Mauer des Hasses, die sich zwischen uns türmte. Dann wurde mir Gelegenheit geboten, jener Persönlichkeit Gutes zu erweisen, gerade wie ich früher solche erhalten hatte, um ihr schaden zu können. Jetzt war ich endlich imstande, meine Erbitterung zu überwinden. Und es war meine Hand, welche ihm Hilfe gewährte. Mein Feind wusste nichts von meiner Anwesenheit, noch auch von meinem Dazwischentreten zu seinen Gunsten. Aber er fühlte dumpf, dass der Hass zwischen uns erstorben war und es vielleicht besser sei, auch unseren alten Streit zu begraben. So kam schließlich ein gegenseitiges Verzeihen zustande, welches die Bindungen löste, die unsere Erdenleben so lange aneinander gefesselt hatten. Ebenso wie im Falle meines Freundes Benedetto werden sich unsere Geister, wenn der Tod den Faden jenes Erdenlebens durchschnitten haben wird, noch einmal begegnen, damit jeder vom anderen Verzeihung erbitten kann. Erst dann werden alle dunklen Verbindungen zwischen uns endgültig gelöst sein und jeder wird in seine ihm bestimmte Sphäre übergehen. Groß und dauernd sind die Wirkungen unseres Lebens auf die Seele. Lange nachdem das Erdenleben vorbei ist, haften sie noch an uns. Aber gar viele Geister waren es, die ich nicht durch gegenseitige Liebe, sondern durch gegenseitigen Hass aneinander gebunden sah. Nachdem ich endlich selbst gelernt hatte, schien meine Seele von einer bedrückenden Last befreit zu sein. Mit erneutem Eifer wandte ich mich wieder dem Studium des Geisterreiches und seiner Verhältnisse zu. Zu jener Zeit traf ich auf meinen Wanderungen sehr häufig Freund Hasseihn, der mir zum Verständnis vieler Dinge verhalf, die mich in meinem Erdenleben verwirrt hatten. Gelegentlich, einer der vielen Unterredungen, bat ich ihn, mir mehr von den Sphären und ihrem Verhältnis zur Erde zu erzählen. Der Ausdruck Sphären, sagte er, wird zunächst auf jene großen Ringe geistiger Materie angewandt, welche die Erde und andere Planeten umgeben. Er wird aber auch für jene größeren, mächtigen Gedankenströme gebraucht, die das ganze Universum durchfluten. So können wir sagen, dass es zwei Arten von Sphären gibt. Eine, die in gewissem Grade materiell ist und ihren eigenen Planeten oder ihr eigenes Sonnensystem umschließt, und den Aufenthalt der jenseitigen Bewohner des betreffenden Planeten bildet. Diese Sphären sind in Bezirke eingeteilt, welche, gleich den Sprossen in der Leiter der Entwicklung, den moralischen Fortschritt der jenseitigen Geister anzeigen. Die andere Art von Sphären ist fluidischer Natur. Sie ist nicht fest in ihren Bestandteilen und gehört keinem besonderen planetarischen oder dem Sonnensystem an, sondern ist so unbegrenzt wie das Universum selbst. Diese Sphären müssen als Emanationen eines Mittelpunktes gedacht werden, um den sich das ganze All dreht. Sie bewegen sich in immer weitere Kreise ziehenden Strömungen. Es heißt, jenes Zentrum sei die unmittelbare Umgebung des höchsten Wesens, von dem diese Gedankenwellen ausgehen. Was ich sagen will, wird vielleicht deutlicher, wenn man sich eine einzige große Sphäre vergegenwärtigt, welche alle die intellektuellen Fähigkeiten oder Attribute umfasst, die wesentliche Bestandteile der Seele sind. Und wenn man dann diese Sphäre in Bezirke einteilt wie Philosophie, Kunst, Musik, Literatur und so weiter. Es ist zwar allgemein üblich, diese Kreise Sphären zu nennen. Meines Erachtens aber ist es richtiger, sie als Kreise oder Bezirke zu bezeichnen. Diese Gedankenbezirke gleichen großen Rädern und schließen sämtliche kleineren Räder und Spiralen in sich ein, die alle ihr eigenes Sonnensystem oder ihren eigenen Planeten umgeben. Das heißt, wir gewinnen das Bild von Rädern in Rädern, die sich alle um das eine große Zentrum beständig drehen. In der geistigen Welt bleiben nur diejenigen für immer beisammen, die sich in voller Übereinstimmung befinden. Wenn auch verwandtschaftliche Bande oder zärtliche Erinnerungen solche Seelen, die kein geistiges Gemeinschaftsband umschlingt, manchmal zusammenführen, so werden dies doch immer nur flüchtige Besuche sein. Denn jeder Geist wird von der starken magnetischen Kraft, welche die Sphären und Kreise im Einklang erhält, angezogen und muss zu seiner eigenen Sphäre und seinem eigenen Kreise zurückkehren. Eine Seele, die zur Sphäre der Musik oder Philosophie gehört, wird sich zu anderen Geistern mit ähnlicher Veranlagung hingezogen fühlen, die sich mit ihr auf derselben moralischen Stufe befinden. Aber die Entwicklung eines höheren Grades in der Musik oder Philosophie befähigt sie nicht, eine höhere Stufe in den geistigen und planetarischen Sphären einzunehmen, als es ihre moralische Entwicklung gestattet. Die Zentralsonnen eines jeden der unermesslichen Bezirke der Mentalsphäre leuchten wie glänzende Magnete. Sie sind gleich großen Prismen, die in den himmlischen Feuern der Reinheit und Wahrheit erglühen und nach allen Seiten hin ihre glorreichen Strahlen der Erkenntnis senden. In diesen Strahlen versammeln sich die Mengen von Geistern, die an diesen glühenden Altären ihre Lampen zu entzünden suchen. In jenen Strahlen, welche die Erde rein und ungebrochen erreichen, sind die Keime der Wahrheit zu finden, welche die Seelen der Menschen in allen Perioden der Weltgeschichte erleuchtet und die Berge des Irrtums und der Finsternis in tausend Stücke gespalten haben. Gerade so, wie ein leuchtender Blitz einen Granitfelsen zertrümmert und dann das helle Licht von Gottes Sonne in die Tiefen hinunterscheint. Die am weitesten vorgeschrittenen Geister sind jene, die der Zentralgewalt, dem blendenden Lichte dieser sternengleichen Zentren am allernächsten wohnen. Jene großen Sphären der gedanklichen und moralischen Kräfte mögen daher universale Sphären, jene um die Sonnenzentren, Sonnensphären und jene um die einzelnen Planeten herum planetarische genannt werden. Die ersteren bestehen aus Gedanken- oder Seelenessenz, die anderen aus den verschiedensten Graden vergeistigter Materie. Ich fragte ihn, wie würdest du denn die Entstehung eines Planeten und seiner Sphären schildern? Hasein antwortete, man kann sagen, die Entstehung eines Planeten nimmt zu der Zeit ihren Anfang, wo er in Form einer feurigen Nebelmasse von der Muttersonne abgestoßen wird. In diesem Stadium ist er ein äußerst kräftiger Magnet, der die kleinen Stoffteilchen aus dem ganzen Ätherraum an sich heranzieht. Man hat angenommen, dass der Äther keine materiellen Atome enthalte, wie sie in der Atmosphäre der Planeten herumfliegen. Aber das ist eine unrichtige Voraussetzung. In Wirklichkeit bestehen die Atome der Materie aus noch viel kleineren Partikelchen. Ihr Verhältnis zu einem Sandkorn ist gleich dem Unterschied zwischen dem Umfang der Erde und dem der Sonne. Anstatt durch die magnetische Anziehungskraft des Planeten zu Atomen jener Größe vereinigt zu sein, wie sie in der Erdatmosphäre als Sonnenstaub herumfliegen, sind sie zerfallen und haben sich im Raume zerstreut. Dadurch wurden sie nicht nur für das körperliche Auge des Menschen unsichtbar, sondern entzogen sich auch der Entdeckung durch die gewöhnlichen chemischen Mittel. Sie sind tatsächlich ätherisiert und wurden infolge Vermischung ihrer gröberen Elemente mit einer gewissen Menge von Seelenessenz zu geistiger Materie ersten Grades umgewandelt. Von der glühenden Masse eines Planetenembryos angezogen, drängen sich diese Atome sehr dicht zusammen. Die feineren Elemente werden ausgepresst und entweichen in den Raum zurück, während der feste, gröbere Teil zur Bildung von Gestein und dergleichen zurückbleibt. Die beständige Anziehung neuer Atome und die dadurch notwendige ungeheure Vermehrung des Druckes hat ihre Verdichtung zu fester Masse zur Folge. Die Atome dauern ewig und sind so unzerstörbar wie alle anderen Elemente, aus welchen sich das Universum zusammensetzt. Sie werden von einem Planeten nach dem anderen aufgesogen und wieder abgestoßen, je nach den verschiedenen Stadien, welche diese während ihrer Existenz und Entwicklung durchlaufen. Die Atome der Materie können im Allgemeinen in drei Klassen eingeteilt werden, wovon jede wieder in eine unbegrenzte Zahl von Dichtigkeitsgraden zerfällt. In letzteren findet das Stadium der Verfeinerung Ausdruck, das ein Atom erreicht hat. Die drei Hauptklassen können genannt werden irdische oder planetarische Materie, dann geistige oder seelenumhüllende Materie, welche dem menschlichen Auge nicht mehr sichtbar ist, und Seelenessenz. Letztere ist so verfeinert, dass es mir nicht möglich ist, ihre Natur zu beschreiben. So hasse ihn. Von der irdischen Materie ist jene die niederste und gröbste Form, aus der die Minerale gebildet sind. Diese werden als Staub von der Atmosphäre wieder aufgesogen, um durch den beständig und überall vor sich gehenden Naturprozess in Pflanzen verwandelt zu werden. Die Zwischenstufe zwischen Gestein und Pflanze ist das Flüssige, wo die festeren Teilchen durch die Dunstform der chemischen Elemente, die verschiedenen Gase, in Lösung gehalten werden. Der zweite Grad der irdischen Materie ist der des pflanzlichen oder vegetabilisierten Lebens, das durch die Verbindung der gröbsten Materie mit dem Flüssigen ernährt wird. So gelangen wir durch unendliche Abstufungen irdischer Materie zur höchsten, nämlich zur Materie des animalischen Lebens. Ob sie nun die Seele eines Menschen oder eines Tieres umhüllt, gehört sie doch noch irdischer Materie an und enthält in diesem höchsten Grade irdisch-materieller Entwicklung alle Elemente der niedrigeren Grade. Die zweite oder geistige Form der Materie ist nur eine aus der Ätherisierung hervorgegangene, höhere Entwicklungsstufe der irdischen Form. Das belebende Prinzip beider ist die Seelenessenz, das heißt der göttliche Funke, ohne den die zwei ersten Arten von Materie nicht bestehen könnten. Es ist für die beiden ersten Klassen von Materie Gesetz, dass sie das höhere Seelenprinzip einschließen müssen, andernfalls sie ihre Kohäsionskraft verlieren und wieder in ihre Urelemente zerfallen. Die Seelenmaterie ist die einzige Materie, welche dauernde Identität besitzt. Sie ist das wahre Ego, das durch keine Macht aufgelöst oder seiner Ichheit beraubt werden kann. Sie ist das wahre Leben, welche niedere Formen der Materie sie auch beseelen mag. Als solches verwandelt sie die niedere Form der Materie und prägt ihr ihre eigene Identität auf. Seelenessenz ist vom Mineral zur Pflanze bis zum Menschen hinauf der höchste Typus alles Lebenden. Und jeder dieser Typen ist der Entwicklung in seiner höchsten Form fähig. In welchem Zustande sie in der Himmelssphäre eines jeden Planeten und Sonnensystems gefunden werden. Das also alles, das Hohe wie das Niedere, seine Seele hat, darf es den Erdenmenschen nicht Wunder nehmen, wenn man ihm erzählt, dass es auch in der geistigen Welt Pflanzen, Blumen, Felsen, Wüsten, Tiere und Vögel gibt. Diese leben da in ihrem vergeistigten oder entwickelten Zustand und sind umso ätherischer, je höher ihr Fortschritt ist. Dies in Übereinstimmung mit dem Gesetze, das gleicherweise die Entwicklung des Menschen als des höchsten Typs wie die der niedersten Form von Seelenmaterie leitet. Wenn eine Pflanze stirbt oder der Fels in Staub zerfällt oder in Gas zerschmilzt, so geht die Seelenessenz mit der geistigen Materie, die zu ihr gehört, in diese Welt über. Und zwar in diejenige Sphäre, welche mit ihrer Entwicklung am nächsten verwandt ist. Der materiellste Teil wird hierbei von der Erde absorbiert, während die feineren Partikel der planetarischen Anziehung weniger ausgesetzt sind und deshalb weiter von der Erde entfernt schweben. In der ersten Lebensperiode eines Planeten, wo er noch wenig Seelenessenz, dagegen einen großen Anteil von grober Materie besitzt, werden seine Sphären zuerst in der von seiner Sonne entgegengesetzten Richtung abgeworfen. Diese sind sehr materiell und die Entwicklungsstufe ihrer geistigen Bewohner ist sehr niedrig. In diesem frühen Stadium sind die vegetabilischen, tierischen und menschlichen Formen des Seelenlebens roh und grob und entbehren der verfeinerten Schönheit, die man mit fortschreitender Entwicklung des Planeten beobachten kann. Allmählich aber ändert sich die Vegetation und die Tiere machen Wandlungen durch. Auch die Menschenrassen, welche erscheinen, werden vollkommener. Ferner, als Folge hiervon auch in entsprechendem Verhältnis die geistigen Emanationen, welche abgestoßen werden in den ersten Lebensstadien eines Planeten. Da sind die Sphären kaum vorhanden. Sie können mit der Form eines Kegels verglichen werden, dessen Spitze der Planet selbst bildet, während der Erdenplan die höchste Sphäre ist, welche entwickelt wurde. Die tiefereren Sphären infolge der entarteten Begierden und der niederen intellektuellen Entwicklung der Planetenbewohner befinden sich am breiten Ende des Kegels. Im Verhältnis zur Entwicklung des Planeten nehmen die Sphären an Umfang und Zahl zu. Die höheren fangen dann an, sich zu bilden, indem die Spitze des Kegels sich vom Planeten gegen die Sonne zu immer mehr entfernt. So oft eine höhere Sphäre entsteht. Auf diese Weise werden die Sphären unter und über dem Planeten durch das fortwährende Einströmen der von ihm abgestoßenen Atome gebildet. In gewissen Stadien ihrer Entwicklung, wo die intellektuellen und selbstsüchtigen Neigungen des Menschen stärker entwickelt sind als seine moralischen und selbstlosen Eigenschaften, übersteigen die niederen Sphären an Ausdehnung die höheren bedeutend. Diese Perioden kann man die dunklen Zeitalter der Weltgeschichte nennen, wo Unterdrückung, Grausamkeit und Habgier ihre Schwingen über der Menschheit ausbreiten. Nach angemessener Zeit bewirkt das ewige Gesetz der Höherentwicklung aller Dinge, dass die höheren und niedrigeren Sphären an Ausdehnung und Zahl gleich sind. Alsdann befinden sich die Kräfte von Gut und Böse im Gleichgewicht. Ja, wir sind noch ein ganz kleines bisschen durch viele Erklärungen durchgesprungen, die Hasse ihm gegeben hat über Materialisationen im Jenseits und wie die Atomzusammensetzung ist und so weiter. Und ich habe mal das ein bisschen ausgespart, um jetzt doch an den Punkt zu kommen, wie es mit den Wegen Franquezos weitergeht. Und da fangen wir an, im Kapitel 32 Folgendes zu hören. Seit ich die zweite Sphäre des Geisterlandes erreicht hatte, war der Himmel stets bewölkt. Es bewegten sich an ihm reizende, lichte, flockige Wolken, welche sich in tausend Formen verwandelten und die lieblichsten Farbenschattierungen annahmen. Es wurde mir von anderen Geistern berichtet, dass in ihren Lufträumen niemals eine Wolke zu sehen sei. Alles sei heitere, klare Schönheit. Ohne Zweifel ist es so in ihren Regionen, denn in der geistigen Welt bilden unsere Gedanken und Wünsche unsere Umgebung. Weil ich Wolken zu sehen liebe, deshalb sind sie an meinem Himmel zu schauen, damit ich mich an ihnen erfreue. Einige Zeit, nachdem ich mein kleines Heim im Morgenlande bezogen hatte, trat zwischen mich und meine Wolkenbilder eine Vision, welche plastisch am Horizont zu unterscheiden war. Sie stellte ein prächtiges ätherisches Tor von geschmiedetem Golde dar, das der Eingang zu irgendeinem schönen Lande zu sein schien. Ein klarer Strom von Wasser durchflutete die Ebene zwischen mir und diesem Tore, während Bäume grün und luftig ihre Äste an seinen Ufern ausbreiteten. Immer wieder sah ich diese Vision, und während ich sie eines Tages betrachtete, trat mein Vater unbemerkt bei mir ein. Er berührte meine Schulter und sagte, »Franquezo, dieses Tor lädt dich ein, näher zu kommen und es dir anzusehen. Es ist der Eingang zum höchsten Kreis der zweiten Sphäre. Hinter ihm erwartet dich dein neues Heim. Jetzt ist es besser für dich, diese kleine Hütte zu verlassen und zu sehen, ob die Wunder jenes neuen Landes dich nicht weit mehr entzücken. Wie du weißt, bin ich in der dritten Sphäre, welche über dir ist. Aber je näher du mir bist, desto besser kann ich dich besuchen.« Ich war von dieser Mitteilung sehr überrascht. Es schien mir unglaubhaft, dass ich so bald schon fähig sein sollte, jene Tore zu passieren. Dann aber befolgte ich den Rat meines Vaters, bot meinem kleinen Heim ein dankbares Lebewohl und machte mich auf die Reise nach dem neuen Lande. Im Geisterlande, wo der Boden sich nicht wölbt wie bei der Kugelform der Erde, verschwinden die Objekte am Horizonte nicht in der Weise, dass in der Ferne Erde und Himmel ineinander überzugehen scheinen. Man sieht den Himmel über sich wie eine ungeheuer breite Fläche. Die höheren Kreise einer Sphäre erscheinen wie flache Ebenen, die auf Bergeshöhen am Horizonte liegen. Hat man diese Berge erreicht und liegt das neue Land vor dem Blicke ausgebreitet, so erheben sich an seinem Horizonte wieder Berge und neue Länder, die noch höher liegen als die, auf welchen man sich befindet. So ist es also möglich, niederzuschauen auf jene Länder, die hinter uns liegen, wie auf eine Reihenfolge von Terrassen, von denen jede zu einer niedrigeren, weniger schönen nach unten führt, bis zuletzt der irdische Plan sichtbar wird, der die Erde selbst umgibt. Jenseits dieses Planes wiederum liegt für jene, deren Sehvermögen gut entwickelt ist, eine andere Folge von terrassenähnlichen Ländern, die hinab zur Hölle führen. So verschmelzen Kreise in Kreise und Sphären in Sphären. Zwischen jeder Sphäre befindet sich eine Trennwand von magnetischen Wellen, welche die Geister einer niedrigeren Sphäre so lange zurückweist, bis ihr Entwicklungsstand mit den Schwingungen der höheren Sphäre in Einklang gekommen ist. Auf meiner Reise nach den goldenen Toren kam ich durch mehrere Kreise dieser zweiten Sphäre, deren Gegenden und ihre Schönheiten mich versucht haben würden zu verweilen. Doch ich war so begierig, das herrliche Land zu schauen, das jetzt das Ziel meiner Hoffnungen war. Außerdem wusste ich, dass ich zu jeder Zeit auf meinem Wege zur Erde diese Zwischenreiche erforschen konnte, da es einem Geiste stets möglich ist, seine Schritte rückwärts zu lenken und die Sphären unter ihm zu besuchen. Schließlich erreichte ich den Gipfel der letzten Bergreihe zwischen mir und den goldenen Toren. Vor meinen Augen lag ein liebliches Land. Die Bäume bewegten ihre Zweige und Blumen blühten überall, während der klare Strom, an dessen jenseitigem Ufer sich die goldenen Tore befanden, zu meinen Füßen dahinfloss. Freudigen Herzens stürzte ich mich in den herrlichen Fluss, um hinüber zu gelangen. Seine erfrischenden Fluten schlossen sich über meinem Haupte, während ich tauchte und schwamm. Als ich auf der anderen Seite landete, war ich ganz durchnässt, aber in einem Augenblicke war meine Kleidung wieder trocken. Und was noch merkwürdiger war, mein graues Gewand mit seiner dreifachen weißen Borte war in ein solches von blendend weißem Glanze mit einem goldenen Gürtel und goldenen Borten verwandelt. Am Hals und an den Handgelenken war es mit kleinen, echt goldenen Schnallen geschlossen, während das Tuch aus feinstem Musselin zu bestehen schien. Ich schaute und mochte meinen Augen kaum trauen. Dann näherte ich mich mit klopfendem Herzen jenen prächtigen Toren. Als meine Hand sie berührte, öffneten sie sich selbst. Durch sie gelangte ich auf einen breiten Weg, der von Bäumen, blühenden Sträuchern und lieblichen Pflanzen eingefasst war. Die Blumen glichen jenen der Erde, aber um wie viel schöner und duftiger waren sie. Mit Worten können sie gar nicht beschrieben werden. Zu meinen Füßen breitete sich ein weicher Rasen und zu Häupten dehnte sich ein Himmel, wundervoll klar und rein. Eine Lichtfülle drang zwischen den Bäumen hindurch, wie ich es auf Erden nie gesehen. Vor mir erblickte ich liebliche, blaue und purpurne Anhöhen und den Spiegel eines schönen Sees, in dessen Mitte kleine friedliche Inseln mit dicht belaubten Baumgruppen einen prächtigen Anblick gewährten. Hier und da glitt über den See ein kleines Boot mit seligen Geistern, die in leuchtende Gewänder von verschiedener Farbe gekleidet waren. Alles erschien der Erde und meinem geliebten Süden ähnlich und war doch so verändert, veredelt und frei von allem Makel des Irrtums und der Sünde. Als ich den blumenbesäumten Weg dahin schritt, kam eine Gesellschaft von Geistern auf mich zu und begrüßte mich. Unter ihnen erkannte ich meinen Vater, meine Mutter, meinen Bruder und eine Schwester. Außerdem viele liebe Freunde aus meiner Jugendzeit. Sie hatten Schleier von roter, von weißer oder grüner Farbe bei sich, mit denen sie mir winkten. Als ich mich näherte, bestreuten sie meinen Pfad mit herrlichsten Blumen und sangen zum Willkommen die schönen Lieder unseres Landes. Ich fühlte mich von Bewegung fast übermannt. Es schien viel zu viel des Glücks für mich. Inmitten dieses glänzenden Schauspiels wendeten sich meine Gedanken zu ihr, die mir von all den Lieben die teuerste war. Und ich dachte, schade, dass sie nicht hier ist. Sie, deren Liebe ich mehr als sonst etwas diese Stunde verdanke. sowie dieser Gedanke in mir auftauchte, gewahrte ich plötzlich ihren Geist neben mir. Halb schlummernd, halb bewusst war er für einen Augenblick vom irdischen Körper befreit und auf den Armen ihres höchsten Schutzgeistes hierher getragen worden. Ihre Kleidung war die der geistigen Welt, weiß wie das Gewand einer Braut und schimmernd von funkelnden Edelsteinen. Ich wendete mich ihr zu und zog sie an mein Herz. Bei meiner Berührung erwachte ihre Seele und blickte mich lächelnd an. Hierauf stellte ich sie meinen Freunden als meine geliebte Braut vor. Während sie uns noch alle anlächelte, kam ihr Führer wieder und warf einen großen weißen Mantel über sie. Sodann nahm er sie wieder auf seine Arme und wie ein ermüdetes Kind schien sie in Schlummer zu versinken, als er sie zu ihrem irdischen Körper hinwegtrug. Diesen hatte sie für kurze Zeit verlassen, um an diesem Feste höchster Freude teilzunehmen und es durch ihre Gegenwart zu krönen. Ach, wie hart empfand ich den Gedanken, dass sie nicht bei mir bleiben konnte. Aber die Zeit ihres Erdendaseins war noch nicht völlig abgelaufen. Dann kamen meine Freunde auf mich zu, umarmten mich zärtlich. Meine Mutter, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen hatte, bedeckte mein Gesicht mit Küssen, als ob ich noch der kleine Knabe gewesen wäre, den sie vor so vielen Jahren verlassen musste. Die Gesellschaft geleitete mich nun zu einem reizenden Wohnhaus. Dieses war fast begraben in Jasmin und Rosen, die seine Mauern und die weißen Säulen der Piazza umrankten, indem sie auf der einen Seite einen Blumenteppich bildeten. Und was für ein prächtiges Heim und wie viel schöner als das, welches ich verlassen hatte. Seine Zimmer, es gab deren 7. waren geräumig und ein jedes entsprach einer Eigentümlichkeit meines Charakters oder einer Geschmacksrichtung, welche ich bevorzugte. Mein Wohnhaus befand sich auf dem Gipfel einer Anhöhe, von der aus man den viele hundert Fuß tiefer liegenden See überblicken konnte. Seine stillen Wasser kräuselten sich infolge magnetischer Strömungen und die benachbarten Hügel spiegelten sich dazwischen in seiner ruhigen Tiefe. Jenseits des Sees erstreckte sich ein weites Tal. Wie man von der Spitze eines Berges herabblickt auf die niederen Hügel, das dunkle Tal und die Ebenen unten, so schaute ich jetzt von meinem neuen Heim herab auf das Panorama der niedrigeren Sphären und Kreise, welche ich durchschritten hatte. Bis hinunter zum Erdenplane und zur Erde selbst, die wie ein Stern tief unter mir lag. Oftmals habe ich seitdem hier gesessen und indem die Szenen meines vergangenen Lebens in langer Reihe an meinem Geiste vorüberzogen, trat immer wieder das Bild von ihr hervor, die mein Leitstern ist. Der Raum, von dem ich diesen Blick auf die Erde hatte, war mein Musikzimmer. In ihm befanden sich Instrumente verschiedener Art. Blumen verzierten die Wände und weiche Draperien bekleideten die Fenster, die keines Glases bedurften, um den sanften Zephyr jenes wundervollen Landes abzuhalten. An einer der Wände hing das Bild meiner Geliebten, umrahmt von den schneeweißen Rosen, die mir immer als ein Symbol von ihr erschienen. Hier auch fanden sich alle meine kleinen Schätze wieder, welche ich in meinen dunklen Tagen gesammelt hatte, als der Schatten der Nacht mich noch umgab. Eine Menge reizender Geisterblumen erfüllten mit ihrem Wohlgeruch das Zimmer. Die Ausstattung glich solcher auf der Erde, nur erschien sie in jeder Beziehung lichter, anmutiger, schöner. Der nächste Raum war mit schönen Gemälden, liebreizenden Statuen und Tropenblumen ausgestattet, Er hatte viel mehr Ähnlichkeit mit einem Wintergarten als mit einem Zimmer. Ferner war da eine kleine Grotte mit einem Springbrunnen, dessen Wasser unter glitzerndem Funkeln sanft murmelnd eine Melodie raunte. In der Nähe dieser Grotte befand sich ein Gemälde, welches Szenen aus meinem irdischen Leben darstellte. Vertraute Bilder, die beseligend auf mich wirkten und deren Erinnerung keinen Stachel in sich barg. Ferner befanden sich hier auch viele Bilder von meinen Freunden und von Szenen aus der geistigen Welt. Die Aussicht von diesem Zimmer aus war eine andere als jene von meinem Musikzimmer. Sie gewährte einen Blick auf Lande, die noch weit über mir waren. Seine Türme und Berge erschienen in einem matten Nebel von durchsichtigem, bald regenbogenfarbigem, bald goldblauem oder weißem Dunste. Es war mir eine angenehme Abwechslung, bald die eine, bald die andere Aussicht zu genießen, den Blick von der klaren Vergangenheit zur Zukunft, die noch dunkel und verschleiert vor mir lag. In diesem Gemäldesalon war alles vorhanden, was das Auge entzücken und den Körper erfrischen konnte, denn unsere Körper brauchen Ruhe, so gut wie die Menschen auf der Erde. Wir erfreuen uns der Erholung auf einem Ruhebette von Pflaum, das wir uns durch eigene Arbeit verdient haben. Ein weiterer Salon zum Empfang meiner Freunde befand sich nebenan. Hier wiederum waren, wie in der niedrigeren Sphäre, Tische mit einfachen, aber köstlichen Früchten, Kuchen und anderen Speisen, denen auf der Erde ähnlich, nur weniger materiell, zum Genuss aufgestellt. Auch der herrliche, funkelnde Wein der geistigen Welt, dessen ich früher schon Erwähnung getan, fehlte nicht. In einem anderen Zimmer dagegen befand sich eine Bibliothek, die Bücher über mein Leben und das Leben solcher, die ich bewunderte oder liebte, enthielt. Auch Bücher über viele andere Gegenstände waren vorhanden. Ihre besondere Eigentümlichkeit war, dass ihr Inhalt, anstatt gedruckt zu sein, in Bildern dargestellt war. Dies gaben bei genauem Studium die Gedanken ihrer Verfasser auf beredte Weise wieder, als es in Worten hätte geschehen können. Hier war auch Gelegenheit, die hohen Gedanken der Poeten und Geister der oberen Sphäre zu empfangen. Auch in meinem Schlafzimmer waren wie überall im Hause Blumen. Ich liebte diese sehr. Denn sie sprachen zu mir von so vielen Dingen und schienen immer reine Gedanken in mir zu erwecken. Eine Terrasse umgab das Haus, während der Garten fast in den See hineinzuhängen schien. Von Farnen und blühenden Sträuchern umgeben und nach hinten zu durch Bäume geschützt, lag eine Ecke mehr nach der Seite des Hauses zu und wurde bald mein Lieblingsplätzchen. Der Boden war mit einem Teppich von weichem, grünem Moose überzogen, wie es auf der Erde nicht zu finden ist. Blumen blühten ringsumher. Auf einer Bank ließ ich mich oft nieder, um auf die Erde hinabzuschauen und mir vorzustellen, wo meines Lieblings Heim wohl sei. Durch den Millionen von Meilen weiten Raum hindurch konnten meine Gedanken sie so erreichen, wie die ihrigen jetzt auch mich. Denn das magnetische Band unserer Liebe stellte die Verbindung zwischen uns her. Und keine Macht wird jemals imstande sein, uns voneinander zu trennen. Als ich das alles gesehen und bewundert hatte, führten mich meine Freunde zum Hause zurück. Wir alle setzten uns nieder, um die Willkommensfeier zu begehen, die ihre Liebe für mich vorbereitet hatte. Welch ein fröhliches Fest das war! Heiter brachten wir das Wohlergehen und das Glück eines jeden aus und bekräftigten dann unseren Wunsch, indem wir von dem edlen Weine tranken, der keinen Rausch, keine Empfindung von Reue hinterließ. Köstlich waren auch diese Früchte, zahlreiche kleine Delikatessen, die ich alle der Liebe irgendjemandes verdankte. Es war mir, als ob ich in einem schönen Traume lebte, aus dem ich sicherlich erwachen müsste. Schließlich verließen mich meine Freunde, mit Ausnahme meines Vaters und meiner Mutter. Von diesen wurde ich nach den oberen Zimmern des Hauses geführt. Es waren 3 an der Zahl. 2 davon waren für Freunde bestimmt, die zu längeren Besuchen kamen. Das 3. Gemach diente zu meinem eigenen Gebrauch. Es war mein Schlafzimmer, in welches ich mich zurückziehen konnte, wenn ich ausruhen wollte und keine andere Gesellschaft zu haben wünschte, als nur meine eigenen Gedanken. Als wir es betraten, war von der Einrichtung das Bett dasjenige Stück, das mehr als etwas anderes mich mit Bewunderung erfüllte. Der Überzug bestand aus schneeweißem, feinstem Gewebe, das mit Lila und Gold besetzt war. Am Fußende des Bettes befanden sich 2 Figuren von Engeln, aus blendend weißem Alabaster gehauen. Ihre Größe war bedeutend, denn ihre Köpfe und die ausgebreiteten Flügel schienen fast die Decke zu berühren. Die Haltung dieser beiden Figuren war anmutig und graziös. Ihre Füße berührten kaum den Boden, und in ihrer vorgeneigten Stellung mit den halb ausgespannten Schwingen riefen sie den Eindruck hervor, als ob sie gerade aus ihrer himmlischen Sphäre angekommen wären. Es war eine männliche und eine weibliche Gestalt. Der Mann hatte einen Helm auf dem Haupte und hielt in der einen Hand ein Schwert, in der anderen eine Krone. Seine Formen trugen den Stempel reifer männlicher Schönheit und Grazie. Sein Antlitz mit den vollkommenen regelmäßigen Zügen von Festigkeit und Milde hatte für mich den Ausdruck einer königlichen Majestät, die geradezu göttlich schien. Die weibliche Figur an seiner Seite war kleiner und zarter. Ihr Gesicht war voll edler, weicher, frauenhafter Reinheit und Schönheit. Die Augen groß und von sanftem Ausdruck. Die lockigen Haare reichten bis zu den Schultern herab, diese halb verhüllend. Die eine Hand hielt eine Harfe mit 7 Saiten, die andere lag auf der Schulter des männlichen Engels, als ob sie sich auf dessen Stärke stützen wollte. Der reizende Kopf, halb vorwärts gebeugt, ruhte auf ihrem Arme und trug eine Krone von weißen Lilien. Der Ausdruck ihres Gesichtes war von ausgesuchter Lieblichkeit und mütterlicher Zärtlichkeit. Haltung und Gebärde beider stellten die herrlichste Verkörperung himmlischer Schönheit dar, die mir je zu Gesicht gekommen ist. Schließlich wendete ich mich mit der Frage an meinen Vater, wie diese liebreizenden Figuren in mein Zimmer gekommen und warum sie mit Flügeln dargestellt seien, da doch Engel in Wirklichkeit gar keine Flügel besäßen, die aus ihrem Körper wachsen. »Mein Sohn«, antwortete er, »diese lieblichen Gestalten sind ein Geschenk von deiner Mutter und von mir. Wir möchten gern, dass du unser gedenkst, wenn du unter ihren Schwingen ruhst. Denn letztere sollen in bildlicher Weise den Schutz darstellen, den wir dir stets gewähren. Die Figuren haben Flügel, weil diese das Symbol der Engelsphären sind. Es ist nicht so, als ob sie aus der Schulter wuchsen, wie man es auf den Engel irdischer Künstlern dargestellt hat. Die Flügel drücken die Fähigkeit engelhafter Wesen aus, sich auf ihren Geistesschwingen in den Himmel selbst zu erheben. Der glänzende Helm und das Schwert bedeuten Kampf. Der Helm den Kampf des Geistes gegen Irrtum und Finsternis. Das Schwert, den Kampf, den der Mensch mit seiner eigenen niederen Natur führen muss. Die Krone symbolisiert die Herrlichkeit der Tugend und Selbstbeherrschung. Die Harfe in der Hand der Frau zeigt an, dass sie ein Engel aus der Sphäre der Musik ist. Die Lilienkrone bezeichnet Reinheit und Liebe. Ihre Hand auf der Schulter des Mannes deutet an, dass sie ihre Kraft von ihm und seiner stärkeren Natur empfängt. Während Haltung und Miene, wie sie sich über dein Bett beugt, die zärtliche Liebe und den Schutz der weiblich-mütterlichen Natur bedeuten. Sie ist kleiner als der Mann, weil in dir die männlichen Elemente stärker vertreten sind als die weiblichen. Bei manchen Darstellungen von Engeln männlicher Seelen sind sie von gleicher Größe und Gestalt, weil in diesen Charakteren die männlichen und weiblichen Elemente in ähnlicher Weise und gleich stark vertreten sind. Aber bei dir ist das nicht so. Deshalb stützt sich hier das Weib auf den Stärkeren. Der männliche Engel versinnbildlicht Macht und Schutz. Der weibliche Reinheit und Liebe. Zusammen bedeuten sie die ewige Doppelnatur der Seele und die Unvollkommenheit der einen Hälfte ohne die andere. Sie sind also eine symbolische Darstellung des Schutzengelpaares deiner Seele, dessen Schwingen stets zum Schutze über dir ausgebreitet sind. Soll ich gestehen, dass es Zeiten gab, wo ich selbst in diesem schönen Heim mich einsam fühlte? Bis jetzt hatte ich niemanden, um es mit mir zu genießen. Ich habe eine Freude stets doppelt empfunden, wenn jemand da war, der sie mit mir teilte. Die eine Gefährtin, nach der ich mich vor allem sehnte, lebte noch auf der Erde. Ich wusste leider, dass sie sich noch für viele Jahre nicht mit mir verbinden konnte. Treufreund wohnte in einem Kreise der Sphäre über mir, in seinem eigenen Heime, und was Hasse ihn anbetrifft, so war er uns beiden weit voraus. Wenn ich auch ab und zu diese Freunde sowie Vater und Mutter sah, so war doch niemand da, mein Leben mit mir als guter Kamerad zu teilen. Ich war oft auf der Erde, oft bei meinem Lieblinge. Aber ich fand, dass ich bei meinem geistig vorgeschrittenen Zustande nicht so lange fortbleiben konnte, als ich es gewünscht hätte. Der Aufenthalt in der unteren Sphäre hatte auf meinen Geist dieselbe Wirkung, als wenn ich gezwungen worden wäre, in einer Nebelatmosphäre oder in einem Kohlebergwerk zu leben. Ich musste häufiger zum Geisterlande zurückkehren, um mich zu erholen. Oft saß ich in meinen schönen Zimmern und seufzte. Ach, hätte ich nur irgendjemanden, um mit ihm zu sprechen, irgendeine gleichgesinnte Seele, der ich all die Gedanken meines Geistes mitteilen könnte. Ein unerwarteter Besuch Treufreunds erfüllte mich daher mit höchster Freude, und gerne hörte ich die Mitteilung, welche er mir zu machen hatte. »Ich komme«, sagte er, »im Interesse eines Freundes, der soeben in diesen Kreis der Sphäre angelangt ist, der sich aber bis jetzt noch kein eigenes Heim verdient hat und deshalb nach einem Freunde sucht, der wohlhabender ist als er selbst. Er hat keine Verwandten hier, und ich dachte, seine Gesellschaft wäre dir vielleicht angenehm.« »Och, es würde mir wirklich zur Freude gereichen, mein Heim mit deinem Freunde zu teilen.« Treufreund lachte. »Er ist auch dein Freund. Du kennst ihn. Es ist Benedetto.« »Benedetto«, rief ich verwundert und erfreut. »Ach, dann ist er mir ja doppelt willkommen. Bringe ihn nur her, so bald als möglich.« »Er ist schon hier. Wollte nur nicht mit hereinkommen, bevor er sicher war, dass du dich wirklich gefreut hast, ihn willkommen zu heißen.« »Keiner könnte mir willkommener sein«, sagte ich. »Lass uns sofort gehen und ihn reinholen.« So gingen wir denn zur Türe und er stand da. Sein Aussehen war sehr verschieden von dem, als ich ihn zuletzt in jener schrecklichen Stadt der niederen Sphäre sah. Damals so niedergebeugt und gedrückt, jetzt so heiter. Seine Kleider nun wie die meinen von reinstem Weiß. Wenn auch in seinem Gesichte noch Spuren von Trauer zu finden waren, so lagen doch Friede und Hoffnung in seinen Augen. Ich ergriff seine Hand und umarmte ihn. Wir, die wir beide so gesündigt und gelitten hatten, fanden uns nun auch in der Freude zusammen und waren fortan Brüder. So kam es, dass mein Heim nicht mehr einsam war. Denn wenn einer von uns zurückkehrt von der Arbeit, so ist der andere da, ihn zu begrüßen, mit ihm Freude und Sorge zu teilen und Erfolg oder Misserfolg mit ihm zu besprechen. Kapitel 33. Einer Vision will ich Erwähnung tun, weil mir in ihr ein neuer Weg zu neuer Arbeit gezeigt wurde. Eine Arbeit, bei der ich die Erfahrungen meiner Wanderungen zur Unterstützung anderer verwerten konnte. Ich lag in meinem Zimmer und war soeben aus einem langen Schlaf erwacht. Wie oftmals betrachtete ich auch jetzt jene schönen Figuren, die Darstellungen meiner Schutzengel waren. Während ich ihre immer neuen Schönheiten und Züge bewunderte, fühlte ich, dass mein östlicher Führer Arinziman sich mit mir in Verbindung zu setzen wünschte. Ich verhielt mich daher ganz passiv und bemerkte bald, dass mich eine große Lichtwolke von glänzend weißer, nebeliger Beschaffenheit umgab. Die Wände des Zimmers entschwanden meinem Blick. Dann schien sich meine Seele vom Körper zu lösen und emporzuschweben, indem sie meine geistige Hülle auf dem Bett zurückließ. Immer weiter, aufwärts, stieg ich, als ob mich der mächtige Wille meines Führers zu ihm hinzöge. Mit dem Gefühl einer Erleichterung, wie ich sie selbst als Geist nie zuvor empfunden hatte, schwebte ich dahin. Auf dem Gipfel eines hohen Berges ließ ich mich schließlich nieder. Von hier aus sah ich die Erde mit ihren niederen und höheren Sphären unter mir kreisen. Auch die Sphäre meiner jetzigen Heimat bemerkte ich, doch schien sie tief unterhalb der Höhe zu liegen, auf der ich stand. Arinziman befand sich an meiner Seite, und wie im Traume hörte ich seine Stimme zu mir sprechen. »Mein Sohn, siehe den Weg, auf dem ich dich deiner neuen Tätigkeit zuführen möchte. Betrachte die Erde mit ihren zugehörigen Sphären und erkenne, wie wichtig für ihre Wohlfahrt das Werk ist, an dem du dich beteiligen sollst. Lerne jetzt den Wert der Macht schätzen, die du auf deiner Reise in die Reiche der Hölle erlangt hast. Denn sie befähigt dich, einer von jener großen Armee zu werden, die täglich und stündlich die Sterblichen vor den Angriffen der Höllenbewohner zu schützen hat. Schaue auf dieses Panorama der Sphären hinab und erfahre, wie du dieses Werk unterstützen kannst. Ich wandte den Blick und sah den kreisenden Gürtel des großen Erdplanes mit seinen magnetischen Strömungen, die wie die Gezeiten des Ozeans auf ihren Wellen Millionen und Millionen von Geistern trugen. Ich sah jene merkwürdigen elementaren Astralgebilde, von denen manche wunderlich, manche scheußlich, manche schön waren. Ich sah auch die erdgebundenen Geister von Männern und Frauen, welche durch einen Hang zu sinnlichen Freuden oder durch ein sündhaftes Leben noch gefesselt waren und sich der Körper von Sterblichen bedienten, um ihre lasterhaften Gelüste durch sie zu befriedigen. Diese und ähnliche Geheimnisse des Erdenplanes nahm ich wahr, und bemerkte auch, wie aus den unteren Sphären Wellen mit dunklen, schrecklichen Wesen heraufschlugen, die dem Menschen durch ihren Einfluss 10-mal tödlicher sind als die dunklen Geister der Erdsphäre. Ich sah, wie sich diese Wesen um die Menschen scharten und sie dicht umdrängten. Wo sie ihr Wesen trieben, erlosch das Licht der geistigen Sonne, deren Strahlen die Erde beständig treffen. Durch die dunklen Massen ihrer grausamen, schlechten Gedanken hielten sie jenes Licht ab. Und wo diese Schatten über der Erde hingen, da wurde gemordet und geraubt. Grausamkeit, Laster und Bedrückung waren ihr Gefolge. Not, Tod und Sorge schlossen sich ihnen an. Wo ein Mensch den Mahnungen des Gewissens kein Gehör mehr schenkte und der Begierde und Selbstsucht, dem Hochmut und Ehrgeiz Raum gab, da häuften sich diese finstern Wesen und schlossen das Licht der Wahrheit durch ihre dunklen Körper aus. Ferner bemerkte ich viele Sterbliche, die um die Teuren klagten, die sie geliebt und verloren hatten. Sie vergossen bittere Tränen, weil sie ihrem Gesichtskreis entrückt waren. Dabei sah ich, wie die, um welche sie in Trauer waren, ihnen zur Seite die verzweifelten Anstrengungen machten, um zu beweisen, dass sie sich noch am Leben und in ihrer Nähe befinden. Doch ihre Bemühungen schienen alle vergebens. Die Lebenden vermochten nicht, sie zu sehen oder zu hören. Die armen, bekümmerten Geister hingegen konnten nicht in ihre glänzenden Sphären eingehen, weil sie, solange ihre Hinterbliebenen um sie klagten, durch die Bande ihrer Trauer an die Erde gefesselt waren. Das Licht ihrer geistigen Lampen wurde matt und erlosch, während sie in hilflosem Kummer über der Erde schwebten. Da fragte ich Arinziman, gibt es denn hier kein Verständigungsmittel zwischen den beiden Parteien, den Lebendigen und den sogenannten Toten, damit die Sorgenbeladenen unter ihnen getröstet würden? Und wäre nicht eine Verständigung vonnöten, damit diese sündigen und selbstsüchtigen Menschen auf die dunklen Wesen aufmerksam würden, die sich an sie herandrängen und ihre Seelen in die Hölle hinabzuziehen trachten? Nun gewahrte ich ein herrlich strahlendes Licht, das wie eine Sonne erglänzte. Kein Sterblicher auf Erden sah jemals die Sonne in solchem Glanze leuchten. Seine Strahlen zerteilten die Wolken der Finsternis und Sorge, und ich hörte eine himmlische Musik ertönen. Ich glaubte sicher, dass die Menschen diese Musik hören und dieses Licht sehen und getröstet sein müssten. Aber sie vermochten es nicht. Ihre Ohren waren durch die falschen Vorstellungen verschlossen. Erdenstaub belastete ihren Geist und machte ihre Augen blind für das glorreiche Licht, das um sie herum schien. Andere Sterbliche, deren geistiges Auge etwas geöffnet und deren Ohr nicht ganz taub war, sprachen, wie ich vernahm, von der geistigen Welt und ihren Schönheiten. Erhabene Ideen kamen ihnen zum Bewusstsein und sie übersetzten diese in die Sprache der Erde. Sie hörten herrliche Musik und versuchten sie wiederzugeben. Sie hatten liebliche Visionen und suchten sie, soweit es die irdischen Mittel gestatteten, so zu malen, wie sie sie im Geiste geschaut hatten. Solche Sterbliche nannte man Genies. Ihre Worte, ihre Musik und Gemälde dienten dazu, des Menschen Seele Gott näher zu bringen. Denn alles Höchste, Reinste und Beste kommt durch Inspiration aus der geistigen Welt. Doch trotz all dieser Schönheit von Kunst, Musik und Dichtkunst, trotz aller Wärme religiösen Gefühls, war noch kein Weg eröffnet, auf dem der Mensch mit seinen Lieben in Verbindung treten konnte, die ihm in das Reich der Schatten vorangegangen waren. Die Menschen glaubten nicht, dass eine Rückkehr möglich sei aus jenem Lande, das ihrer Meinung nach unbekannt und völlig in Dunkel gehüllt ist. Auch gab es kein Mittel, durch welches Geister, die dem Menschen zu einer höheren Erkenntnis der Wahrheit verhelfen wollten, direkt mit ihm verkehren konnten. Vorstellungen und Irrtümer der alten Lehren vermischten sich stets wieder mit den neueren und besseren Ideen, welche die geistige Welt zu geben suchte. Hierdurch wurden ihre Strahlen gebrochen, sodass sie das Bewusstsein des Menschen nur unvollkommen und verdunkelt erreichten. Dann aber gewahrte ich, dass die Mauer zwischen Diesseits und Jenseits von vielen Toren durchbrochen war und an jedem Tore ein Engel stand, um es zu hüten. Der Engel war das oberste Glied einer Kette von Geistern, die von der Erde bis zu den höchsten Sphären hinaufreichte. In dieser Kette stand von unten herauf immer ein Geist auf einer höheren Stufe als der andere. Den Sterblichen der Erde wurden die Schlüssel zu jenen Toren gegeben, damit eine Verbindung zwischen ihnen und der geistigen Welt angebahnt werde. Leider aber sah ich, dass sich viele von denen, welche den Schlüssel in Händen hielten, als untreu erwiesen. Sie ließen sich von den Freuden und Genüssen der Erde verführen, wendeten sich ab und schlossen ihre Türe. Andere wieder hielten ihre Türen nur teilweise geöffnet. Wo nur Licht und Wahrheit zum Vorschein kommen sollte, schlichen sich dann Irrtum und Finsternis ein. Und wiederum wurde das Licht aus der geistigen Welt getrübt, wenn es durch diese verdunkelten Tore schien. Noch trauriger aber war, wie im Laufe der Zeit das Licht ganz zu leuchten aufhörte und den unreinen Strahlen dunkler, betrügerischer Geister aus den untersten Sphären wich. Endlich schloss der Engel das Tor, um es auf Erden nie wieder zu öffnen. Da wendete ich mich von diesem Anblick ab und gewahrte viele neue offene Türen, an welchen Sterbliche standen, deren Herzen rein und unberührt von den Gelüsten der Erde waren. Durch diese Türen strömte eine solche Flut von Licht auf die Erde, dass meine Augen geblendet waren und ich zur Seite blicken musste. Als ich wieder aufschaute, sah ich, dass die Türen von Geistern bestürmt wurden, von schönen, glänzenden Geistern und auch von anderen in dunkler Kleidung, die wegen ihrer sündhaften Vergangenheit Reue empfanden und in deren Seelen der Wunsch nach Besserung lebte. Ferner bemerkte ich schöne und reine Geister, die bekümmert schienen, weil sie mit denen nicht mehr sprechen konnten, die sie auf Erden zurückgelassen hatten. Auch sorgenschwere und sündige Geister sah ich durch die neuen Verbindungswege mit der Erde getröstet und ermutigt. In den Herzen vieler Sterblicher aber war Freude, denn der dunkle Schleier des Todes war gelüftet und man empfing Botschaften von jenseits des Grabes. Dann sah ich große Heere von Geistern aus den höheren Sphären an mir vorüberziehen, ihre Kleider von reinstem Weiß und ihre Helme von Silber und Gold leuchteten in dem herrlichen Geisteslicht. Einige darunter schienen die Führer zu sein, welche die Arbeit der anderen überwachten. Ich fragte, wer sind diese? Sind sie jemals sterbliche Menschen gewesen? Arinziman antwortete, nicht nur sterbliche Menschen, sondern viele von ihnen waren auch große Sünder, die deshalb in jene Reiche der Hölle hinabsteigen mussten, die auch du besucht hast. Infolge ihrer tiefen Reue und ihrer zahlreichen Werke der Sühne, sowie durch ihren vollkommenen Sieg über ihre niedere Natur, sind sie jetzt Führer in den Heeren des Lichtes geworden. Starke Krieger, welche die Menschen vor den Bösen jener niederen Sphären schützen. Von Zeit zu Zeit bemerkte ich dunkle Massen von Geistern, die gleich brandenden Meereswogen durch der Menschen schlechte Begierden und lüsterne Sehnsucht angezogen wurden. Durch die Heere der lichten Geister wurden sie aber verjagt, denn zwischen diesen beiden Parteien herrscht ein beständiger Kampf, dessen Preis des Menschen Seele ist. Diese widerstreitenden Kräfte hatten außer ihrem Willen keine Waffen. Sie bekämpften sich ausschließlich mit den abstoßenden Eigenschaften ihres Magnetismus, der seiner Natur nach so entgegengesetzt ist, dass sich niemand lange seinen Wirkungen aussetzen kann. Arinziman bezeichnete mir eine Tür, an der eine Frau stand, und sagte: »Siehe, die Kette ist hier noch unvollständig. Es bedarf noch eines Gliedes zwischen ihr und der Geisterkette. Gehe hinab und binde dieses Glied. Deine Kraft wird sie schützen und stärken. Dadurch wirst du sie vor jenen dunklen Geistern bewahren und ihr helfen, die Tür offen zu halten. Deine Wanderungen in den tieferen Sphären haben dir die Macht gegeben, ihre Bewohner zurückzuweisen. Wenn es einer noch stärkeren Kraft bedarf, wird sie ihr zum Schutze gesandt werden. Die, welche eine Verbindung durch sie anstreben, werden dies nur tun können, wenn du sie für würdig hältst. So oft du in der geistigen Welt auszuruhen wünschst, wird ein anderer Leiter deine Stelle einnehmen. Nun blicke wieder auf die Erde und den Kampf, der in ihrer Umgebung tobt.« Bei diesen Worten Arinzimans schaute ich hinab und sah, wie schwarze Gewitterwolken über die Erde zogen und finstere Nacht verbreiteten. Ein Getöse, wie von einem losbrechenden Sturm, tönte aus den unteren Sphären der Hölle herauf, und gleich den Wogen des sturmgepeitschten Ozeans wälzten sich diese Wolken dunkler Wesen gegen das Heer der lichten Geister. Die drängten diese zurück und ergossen sich über die Erde, als ob sie das Licht der Wahrheit auslöschen wollten. Alle Lichttore griffen die Dunklen an und suchten sie zu überwältigen. Dann wurde dieser Krieg in der geistigen Welt zu einem solchen unter den Menschen. Eine Nation kämpfte mit der anderen um die Vorherrschaft. Es schien, als ob alle Völker von diesem ungeheuren Durst nach Reichtum und Macht verzehrt werden sollten. So allgemein war dieser Kampf. Ich blickte umher, um zu sehen, ob niemand aus den Reichen des Lichtes herabsteige und den dunklen Geistern ihre Macht über die Erde entwinde. Die erhitzte Masse böser Geister wandte sich gegen jene Lichttore und suchte, die getreuen Sterblichen hinwegzufegen, welche darin standen, damit der Mensch wieder in die Nacht der Unwissenheit zurückgetrieben werde. Da gewahrte ich ein blendendes Licht, gleich einem Stern im Osten, in seiner vollen Pracht. Immer weiter kam es herab und nahm stets an Größe zu, bis ich endlich bemerkte, dass es aus einer gewaltigen Schar strahlender Engel aus den himmlischen Sphären bestand. Bei ihrem Nahen sammelten sich alle reinen Geister, die durch die bösen Kräfte vertrieben worden waren, aufs Neue und schlossen sich jenen himmlischen Kriegern an. Diese große Flut von Licht, diese mächtige Schar glänzender Geister, glitt zur Erde und umgab sie mit einem breiten Streifen herrlichen Lichtes. Überall sah ich Lichtstrahlen, gleich Speeren hinabsausen und die schwarze Masse an tausend Stellen durchdringen. Wie feurige Schwerter blitzten diese glänzenden Strahlen und hieben überall in die Mauer der dunklen Geister ein, sie in alle Windrichtungen zerstreuend. Vergebens versuchten deren Führer, ihre Streitkräfte wieder zu sammeln und anzufeuern. Eine größere Macht stand ihnen entgegen, und sie wurden durch den Glanz dieser himmlischen Scharen zurückgeworfen.
bis sie wie ein dunkler, ungesunder Nebel niedersanken und in jene finsteren Sphären zurückstürzten, aus denen sie gekommen waren.
»Wer?« fragte ich wieder. »Wer waren diese strahlenden Engel? Diese Krieger, die niemals wankten und jene gewaltigen Mächte des Bösen bezwangen, nicht durch das Schwert der Zerstörung, sondern durch die Kraft ihres starken Willens, durch die ewige Macht des Guten über das Böse.«
Die Antwort lautete: Es sind die aus den dunkelsten Sphären Erlösten, welche vor vielen Zeitaltern ihre schuldbefleckten Kleider in den Wassern der Reue wuschen. Sie haben sich durch ihre eigenen Anstrengungen aus der Asche ihres Toten selbst zu höherem emporgearbeitet. Nicht durch den Glauben an das Opfer eines unschuldigen Lebens für ihre Sünden, sondern durch jahrelanges ernstes Mühen, durch viele Taten der Sühne, durch Kummer und bittere Tränen, durch manche schwere Stunde des Ringens nach Überwindung des Bösen in sich selbst. Nun vermögen sie anderen, die noch sündigen, in der Überwindung des Bösen beizustehen. Es sind die Engel aus den himmlischen Sphären der Erde, einstmals selbst Menschen und daher befähigt, bei den Kämpfen der sündigen Menschen Mitleid zu empfinden. Es ist eine gewaltige Schar, stets stark und mächtig, um zu schützen und um zu retten. Die Vision der Erde schwand. An ihrer Stelle gewahrte ich einen einsamen Stern, der über mir in reinem Silberlicht erglänzte. Sein Strahl glich einem Silberfaden zur Erde hinab, in jenen Raum, wo meine Geliebte wohnte. Arinziman sprach zu mir: Siehe den Stern ihrer irdischen Bestimmung, wie klar und rein er leuchtet. Erfahre gleichzeitig, mein geliebter Schüler, dass jede erdgeborene Seele in den geistigen Himmeln einen solchen Stern hat, dessen Lauf sie von der Geburt bis zum Ende folgen muss, es sei denn, dass sie durch Selbstmord den irdischen Lebensfaden abschneidet und sich durch eine solche Übertretung des Naturgesetzes in schweres Leiden stürzt. Glaubst du, dass das Schicksal einer jeden Seele festgelegt ist und dass wir nur Strohhalme sind, die auf dem Strome ihrer Bestimmung dahin eilen? Nicht ganz. Die großen Ereignisse des Erdenlebens stehen zwar fest, wir werden ihnen unvermeidlich während unseres irdischen Daseins zur bestimmten Zeit begegnen. Es sind jene Vorkommnisse, welche nach Ansicht der weisen Hüter in den Engelsphären dazu dienen sollen, die Seele zu entwickeln und zu erziehen. Wie weit jedoch diese Ereignisse das Leben der Seele beeinflussen, ob sie der Wendepunkt zum Guten oder Bösen, zum Glück oder zum Unglück werden, hängt von der willensfreien Seele selbst ab. Dies ist das Vorrecht unseres freien Willens, ohne dass wir nur Puppen wären und unverantwortlich für unsere Handlungen. Weder einer Belohnung noch einer Bestrafung wären wir in solchem Falle wert. Doch um auf den Stern zurückzukommen, merke dir, solange der Sterbliche dem ihm bestimmten Pfade mit dem ernsten Bestreben folgt, in allen Dingen recht zu tun, solange seine Seele rein und seine Gedanken selbstlos sind, erstrahlt jener Stern in ungetrübtem Licht und erhellt den Lebensweg der Seele. Das Licht dieses Sternes kommt von der Seele selbst und ist der Abglanz der Reinheit. Wenn die Seele aufhört, rein zu sein und ihre niederen anstatt ihre höheren Eigenschaften entwickelt, verblasst ihr Schicksalsstern und wird matt. Sein Licht flackert wie ein Irrlicht über einem dunklen Sumpf und er erscheint nicht mehr als ein heller Leuchtturm der Seele. Sinkt diese schließlich sehr tief, so erstirbt das Licht des Sterns und verlischt, um ihrem irdischen Lebenspfade nicht mehr zu leuchten. Durch Beobachtung jener geistigen Sterne und Verfolgung ihres festgesetzten Laufes am geistigen Himmel ist es den Sehern möglich, das Schicksal einer jeden Seele vorherzusagen. Aus dem Lichte, das von dem Sterne ausgeht, vermögen sie zu bestimmen, ob eine Seele gut oder böse ist. Lebe wohl, mein Sohn, möge dein neues Arbeitsfeld dir schöne Früchte tragen. Er verstummte, und ich schien tiefer und tiefer zu sinken, bis ich wieder meinen Körper erreichte, den ich auf dem Bette liegend verlassen hatte. Als ich wieder Besitz von dem Körper ergriff, erwachte ich und befand mich in meinem Zimmer, wo die schönen weißen Engel als Symbole ewiger Beschirmung und Liebe über mir schwebten.
Das letzte Kapitel: Schicksalstage. Schicksalsfrage: Helle oder Dunkelheit? Wohin neigt sich nun die Waage irdischer Entscheidungszeit? Weltjahrsende, Zeitenwende, führt sie hin zum Weltgericht? Söhne Gottes, streckt die Hände, sprecht das Wort, es werde Licht. Neues Leben, neues Weben, altes Schöpfungswort verheißt, wenn des Herzens tiefstes Streben nach dem einen Urgrund weist. Frei die Wahl und frei der Wille, doch gebunden ist die Tat. Wie der Keim in seiner Hülle, so die Frucht nach ihrer Saat. Ja, herzlichen Dank nach Österreich für dieses wunderschöne Gedicht, das ich mir auch speichern werde. Denn Zeitenwende, das ist natürlich ein wichtiger Begriff in der heutigen Zeit. Und es macht das Buch Franchezzo so wertvoll, dass wir so viel lernen dürfen über das Gesetz der Wechselwirkung, über das Karma-Gesetz, über das Gesetz der Saat und Ernte, alles das Gleiche. Was wir hier auf Erden sehen, werden wir nicht nur auf Erden ernten, sondern auch im Jenseits, wie uns Franchezzo ganz deutlich gezeigt hat. Wir lesen nun Kapitel 34 und ja, ab übermorgen werden wir dann eine neue Geschichte lesen. Meine Aufgabe, so Franchezzo, ist erledigt. Meine Erzählung zu Ende. Es erübrigt mir nur noch, die Erwartung auszusprechen, dass diese von allen meinen Lesern für das gehalten werden möchte, was sie zu sein bekennt. Für die wahre Geschichte einer reuigen Seele, die aus der Finsternis zum Lichte emporgedrungen ist. Auch richte ich an alle Leser die Bitte, sich die Frage vorzulegen, ob es sich nicht lohnt, aus meinen Erfahrungen Vorteil zu ziehen und die Beweise für die Unsterblichkeit des Geistes genau abzuwägen. Ihr, die ihr dieses Evangelium der Gnade vielleicht als zu milde für die Sünder erachtet, wisst ihr, was es heißt, die Qualen eines erwachten Gewissens zu erdulden? Habt ihr den Leidensweg bitterer Tränen und mühevoller Arbeit gesehen, auf dem die Seele emporsteigen muss, wenn sie zu Gott zurückkehren will? Habt ihr eine Ahnung, was es bedeutet, Sühne zu leisten, Schritt für Schritt, Jahre hindurch in Finsternis, Leid und bitterer Seelenqual? Für all die sündigen Handlungen, Worte und Gedanken während der irdischen Lebenszeit Buße zu tun. Denn ein jeder muss den Kelch, den er selbst gefüllt, bis zum letzten Tropfen leeren. Könnt ihr euch vorstellen, was es heißt zu beobachten, wie der bittere Fluch eurer Sünden seine zerstörende Wirkung auch auf die Nachkommen ausübt, die ihr hinterlassen habt? Was es ferner heißt zu erfahren, welche Belastung es für euer Gewissen geworden ist, wenn ihr dazu beigetragen habt, Menschen zu dem zu machen, was sie sind, Hemmnisse, die eure Seele, wenn sie sich zu erheben sucht, so lange zurückhalten, bis ihr ihnen aus dem Sumpfe wieder herausgeholfen habt, in den eure ungezähmten Leidenschaften sie gestürzt hatten. Versteht ihr jetzt, warum es erdgebundene Geister gibt, die noch auf dem Erdenplane arbeiten, obwohl sie vor Hunderten von Jahren starben? Könnt ihr euch vorstellen, wie einem Geiste zumute sein muss, der jenseits des Grabes laut nach jenen ruft, die er zu ihrem und seinem Verderben verraten hatte, und dann findet, dass alle Ohren für seine Worte taub, alle Herzen gegenüber seinem Wehgeschrei und seiner Reue verschlossen sind? Er kann jetzt keine törichte oder rachsüchtige Handlung mehr ungeschehen machen. Er kann jetzt keine schmerzensreiche Folge abwenden, die er auf andere oder sich selbst heraufbeschworen hat. Eine schreckliche Mauer hat sich gebildet. Ein großer Abgrund hat sich zwischen ihm und der Welt der lebenden Menschen aufgetan. Wenn nicht eine liebe Hand die Kluft für ihn überbrückt und ihm zu einem inneren Gespräch mit jenen verhilft, denen er Unrecht getan, so ist ihm das Bekenntnis seiner Schuld, ja selbst eine reuevolle späte Genugtuung versagt. Liegt nicht ein Bedürfnis vor, dass jene ihre Brüder warnen, die die Schwelle des Grabes überschritten? Sind die Menschen auf Erden so gut, dass sie keiner Stimme bedürfen, die ihnen vom Jenseits aus eine Vorahnung des Schicksals gibt, das sie nach dem Tode erwartet? Viel leichter ist es wohl für den Menschen zu bereuen, solange er noch auf Erden weilt, als zu warten, bis er in jenes Land kommt, wo er sich mit den Dingen der Erde nicht mehr befassen kann, außer durch den Organismus anderer. Jeder Geist hat hier zu arbeiten, bis er durch seine Anstrengungen alle, die er auf den Weg der Sünde und des Todes getrieben hatte, aufgerichtet und vorwärts gebracht hat. Nicht früher, als bis dies geschehen ist, kann ein Geist hoffen, den Erdenplan zu verlassen. Er muss stets bestrebt sein, die Wirkungen seiner einstigen Sünde wieder gut zu machen. Will jemand behaupten, dass seine Strafe zu leicht war? Wer aber kann sagen, an welchem Punkte Gottes Barmherzigkeit Halt machen und den Sünder für ewig verdammen müsste? Nur wenige wagen es, sich die schrecklichen Folgen des Irrglaubens an die ewige Dauer der Strafe eines irrenden Gotteskindes auszumalen. Ich habe in diesem Buche versucht, die wirklichen Erlebnisse eines Menschen zu schildern, welchen die Kirche wohl als eine verlorene Seele betrachtet haben würde, da er keiner Konfession angehörte und ohne einen auch nur schattenhaften Glauben an Gott gestorben war. Mein Gewissen hatte mir zwar stets zugeflüstert, dass es ein höchstes göttliches Wesen geben müsse, aber ich erstickte den Gedanken und wies ihn von mir, indem ich mir ein Gefühl der Sicherheit und Gleichgültigkeit vortäuschte. Obgleich ich nun erkannt habe, dass es einen göttlichen, allmächtigen Lenker des Universums geben muss, habe ich auf allen meinen Wanderungen niemals gehört, dass er auf eine Persönlichkeit beschränkt sei, deren Eigenschaften wir endlichen Geschöpfe etwa feststellen könnten. Im Zeitalter des Glaubens liefert die Mutterkirche ihren Anhängern den Trost und die Hoffnung der Unsterblichkeit und nimmt ihrem Geiste die Last ab, selbst über eine erste Ursache nachzudenken, die dem Sterblichen seine eigene Existenz und sein Lebensziel erklärt. Dieser Glaube befriedigt noch das Verlangen seiner unvollkommenen, entwickelten Seele. Der Mensch glaubt, ohne zu fragen. Hierauf folgt das Zeitalter, in dem das Denken zu seinem Rechte kommt. Im Unbefriedigtsein vom blinden Glauben an das Unbekannte, wenn die Muttermilch der Kirche nicht länger mehr seinen geistigen Hunger stillt, verlangt der Mensch nach einer kräftigeren Kost. Und wenn sie ihm vorenthalten wird, entreißt er sich der Fürsorge der Mutterkirche, die ihn einst ernährte, jetzt aber nur das Wachstum und die Entfaltung seiner Seele hemmt. Des Menschen Verstand verlangt größere Freiheit. Sein Geist sucht diese Freiheit und er muss sie irgendwo finden. Im Kampfe zwischen dem selbstständig werdenden Kind und der Mutterkirche, welche die Macht, die sie seither ausübte, noch behalten möchte, wird der Glaube, der einst als Nahrung genügte, als eine Torheit angesehen. Daher gestaltet sich das Zeitalter des Verstandes zu einer Periode, in der eine Entwurzelung von allen früher gehegten Glaubensmeinungen stattfindet. Dann aber bricht eine andere Zeit an, in der das Kind zum Mann herangereift ist. Dieser hat die Freuden und Sorgen des Verstandeslebens genossen und empfunden und hat dabei gelernt, die Beschränkungen seiner geistigen Fähigkeiten richtiger einzuschätzen. Er schaut zurück auf den Glauben, den er einst verachtete, und erkennt an, dass auch er seine Schönheiten und seinen Wert besitzt. Er sieht ein, dass der Verstand für sich, des Glaubens beraubt, nur eine kalte, harte Speise ist, durch die er sich der Unermesslichkeit und Unendlichkeit des Alls nicht bewusst wird. Geheimnisse, die der Verstand aus sich heraus nicht fähig ist zu erklären. Der Mensch kehrt zum Glauben zurück und sucht ihn mit seiner geistigen Erkenntnis in Einklang zu bringen, damit beide hinfort in vernünftiger Weise sich ergänzen mögen. Glauben und Wissen sind die Zentren von zwei verschieden gearteten Sphären in der geistigen Welt. Der Glaube ist das belebende Prinzip von Religion, wie der Verstand das der Wissenschaft ist. Beide Richtungen, die auf den ersten Blick entgegengesetzt erscheinen, müssen bei der geistigen Entwicklung einer Persönlichkeit verbunden werden. Denn eine Seele kann nur harmonisch sein, wenn in ihr beide Faktoren im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Wo die eine Richtung die andere in erheblichem Grade überwiegt, wird das betreffende Individuum, mag es ein sterblicher oder ein entkörperter Geist sein, nach der einen oder anderen Seite hin engherzig und unfähig sein, ein richtiges Urteil über geistige Probleme zu gewinnen. Seine Seele gleicht einem zweirädrigen Wagen, an dessen Achse ein großes und ein kleines Rad angebracht ist. Infolge dieses Umstandes kommt keines der Räder recht vorwärts. So muss auch das geistige Fahrzeug Halt machen, bis der Fehler ausgebessert ist. Ein Mensch mag durchaus gewissenhaft in seinem Streben nach Wahrheit sein. Wenn aber seine intellektuellen und moralischen Fähigkeiten nicht gleichmäßig entwickelt sind, gleicht sein Bewusstsein einer mit Massen von Irrtum gepflasterten Landstraße. Die ätherischen Strahlen des Sternes der Wahrheit können nicht eindringen. Sie werden gebrochen und von den Hindernissen zurückgeworfen. Entweder erreichen sie das Menschenseele überhaupt nicht, oder sie rufen solche Zerrbilder der Wahrheit hervor, dass sie nur zur Quelle von Vorurteil und Irrtum werden. Wenn aber das Sehvermögen der Seele unvollkommen ist, verbleibt sie in geistiger Finsternis, so ernst ihr Verlangen nach Licht auch sein mag. Das geistige Sehvermögen muss entwickelt werden, bevor es klar und stark werden kann. Blinder, unwissender Glaube ist kein Schutz gegen Irrtum. Die Geschichte der religiösen Verfolgungen zu allen Zeiten ist Beweis dafür. Die großen Geister der Erde, denen wichtige Entdeckungen und Erkenntnisse zu verdanken sind, waren Menschen, bei denen sich die moralischen und geistigen Fähigkeiten das Gleichgewicht hielten. Der vollkommene Mensch oder Engel wird diejenige Persönlichkeit sein, bei welcher alle Eigenschaften der Seele bis zu ihrem höchsten Punkte entwickelt sind. Jede Eigenschaft der Seele, geistiger oder moralischer Natur, hat ihren entsprechenden Farbenstrahl. Die Verbindung dieser Strahlen erzeugt die schönen und mannigfaltigen Schattierungen des Regenbogens. Und ähnlich wie bei diesem gehen sie ineinander über und bilden das vollkommene Ganze des ungebrochenen Lichtes. Bei manchen Seelen geht die Entwicklung gewisser Fähigkeiten rascher vonstatten als die der anderen. Bei vielen liegen gewisse Saatkeime des Intellekts und der Moralität brach. Aber sie sind trotzdem alle da und werden entweder hier auf Erden schon oder in dem großen Jenseits wachsen und sich zur Vollkommenheit entfalten. Das Böse entsteht in gewissen Seelen durch das Versäumnis, ihre moralischen Eigenschaften zu entwickeln und durch einseitige Überentwicklung anderer Eigenschaften wie des Verstandes. Seelen, die jetzt die unteren Sphären bewohnen, durchlaufen nur einen notwendigen Erziehungsprozess, um die schlafenden sittlichen Fähigkeiten zu tätigem Leben und Wachstum zu erwecken. So schrecklich die Übel und Leiden auch sein mögen, welche in diesem Prozess auftreten, sind sie doch notwendig und in ihren letzten Wirkungen segensreich. In der Sphäre, die ich jetzt bewohne, befindet sich ein prächtiger Palast, welcher der Brüderschaft zur Hoffnung gehört. Dieser ist der Versammlungsort für alle Mitglieder unserer Brüderschaft, und in ihm befindet sich ein schöner Saal, erbaut aus dem geistigen Teil von weißem Marmor. In ihm versammeln wir uns, um den Vorträgen zu lauschen, die uns vorgeschrittene Geister aus den höheren Sphären halten. Am oberen Ende des Saales befindet sich ein prächtiges Gemälde, genannt der vollkommene Mensch. Darunter ist zu verstehen, dass es einen Menschen oder besser Engel darstellt, welcher verhältnismäßig vollkommen ist. Ich sage verhältnismäßig, weil selbst die äußerste Vollkommenheit, welche vorstellbar ist, nur relativ ist gegenüber den noch größeren Höhen, die für eine Seele stets erreichbar sind. Es gibt für die Seele kaum Grenzen, die der Eroberung ihrer intellektuellen und moralischen Möglichkeiten ein Ziel setzen würden. Denn das geistige Universum ist unendlich. Auf dem Bilde ist dieser relativ vollkommene Engel als auf dem Gipfel der himmlischen Sphären dargestellt. Die Erde und ihre Sphären liegen tief unter ihm. Sein Antlitz ist mit einem Ausdruck von Verwunderung, Entzücken und Ehrfurcht jenen weit entfernten Regionen zugewendet, die zu fassen über die Macht des menschlichen Verstandes hinausgeht. Regionen, die jenseits unseres Sonnensystems liegen und für den Engel das gelobte Land bedeuten.
Sein Haupt ist mit einem goldenen Helm bedeckt, was geistige Stärke und Macht bezeichnet. An einem Arme trägt er einen silbernen Schild als Sinnbild für den Schutz, den der Glaube gewährt. Das Gewand von blendendem Weiß deutet die Reinheit seiner Seele an, während die weit ausgespannten Schwingen die Macht des Geistes symbolisieren, sich in die höchsten Gedankenregionen des Universums zu erheben. Hinter dem Engel befindet sich eine weiße Wolke, die von einem Regenbogen überspannt ist. Jede Farbe und Schattierung erglänzt in vollkommener Harmonie und zeigt dadurch an, dass der Engel alle Eigenschaften seiner Seele in höchstem Grade entwickelt hat. Das reiche Kolorit dieses Gemäldes, die Reinheit des blendenden Weiß, den Glanz seiner leuchtenden Farben, kann keine Feder schildern, kein irdischer Pinsel jemals malen. Vervielfältigungen dieses Gemäldes kann man höchstens im Kreise einer jeden Erdsphäre in den der Brüderschaft zur Hoffnung gehörenden Schulen sehen. Sie beweisen den Zusammenhang zwischen unserer Brüderschaft und den himmlischen Sphären des Sonnensystems und zeigen ferner, zu welchen Höhen wir alle in künftigen Zeitaltern der Ewigkeiten steigen könnten. Ja, selbst der herabgekommenste Bruder aus der untersten Sphäre der Erde und die verkommenste Seele, die dort in Finsternis und unaussprechlicher Sünde kämpft, sind nicht ausgeschlossen. Denn alle Seelen sind vor Gott gleich. Und was einer Seele zugänglich ist, ist auch allen anderen zugänglich. Es sei nur eine Voraussetzung. Sie müssen ernstlich danach streben. Dies also ist das Wissen, das ich mir erworben. Dies der Glaube, zu dem ich gekommen bin, seit ich vom Erdenleben schied. Keinesfalls aber habe ich jemals die Beobachtungen gemacht, dass irgendein Glaube vor einem anderen die Eigentümlichkeit besäße, den Fortschritt einer Seele besonders zu fördern oder zu hemmen. Jedoch bekunden einige Bekenntnisse die Meinung, die Vernunft ihrer Anhänger zu beherrschen. Soweit sie dies tun, sind sie Hindernisse, da ihre Gläubigen nicht imstande sind, sich jene Gedankenfreiheit zu erwerben, die zum Aufstieg der Seele in die höchsten Sphären unumgänglich nötig ist. Diese Geschichte meiner Wanderungen habe ich in der Hoffnung geschrieben, dass wenigstens einige Leser es der Mühe wert erachten, sich zu fragen, ob ihr Inhalt nicht doch wahr und zutreffend sein sollte. Andere wieder, die liebe Angehörige verloren, die sich bei ihrem Tode nicht auf dem Wege zum Guten und Wahren befanden, die möchte ich bitten, Vertrauen zu haben. Mögen sie glauben, dass ihre geliebten, wenn auch irrenden Freunde nicht hoffnungslos verloren sind. Auch die nicht, welche Hand an sich gelegt haben oder unter Umständen gestorben sind, die alle Hoffnung auszuschließen scheinen. Sie werden durch tiefe Täler müssen. Aber sie können ihren Weg auch wieder hinausfinden. Ich wünschte auch, dass man sich die Frage vorlege, ob nicht Mitleid und Gebet jenen Hilfe und Trost gewähren können, die alle im Bereich der Möglichkeit liegenden Unterstützung und Aufmunterung bedürfen. Von meinem Heim im Klarlande aus, das meiner Heimat so sehr gleicht, begebe ich mich noch immer auf den Erdenplan, um unter den Unglücklichen zu wirken. Auch ich helfe, das große Werk der geistigen Verbindung zwischen den Lebenden auf Erden und den sogenannten Toten weiterzuführen. Täglich verbringe ich einige Zeit bei meiner Geliebten und vermag ihr auf mannigfache Weise zu helfen und sie zu schützen. Oft auch werde ich in meinem Heim im Geisterreiche
durch Besuche meiner Freunde und Wandergefährten erfreut. Und hier in diesem herrlichen Lande, das so viele freundliche Erinnerungen für mich birgt, erwarte ich dankbaren Herzens jene glückliche Zeit, da meines Lieblings irdische Pilgerfahrt beendet, ihr Lebenslicht erloschen und ihr Erdenstern untergegangen sein wird. Dann wird sie kommen, und wir werden in einem Lande, wo uns immer die Sterne der Hoffnung und Liebe leuchten, verbunden sein für ewig.